Erster am Buffet des Abiballs. Brüstest du dich damit heute noch?
Wenn ich da dann erster am Rennmorgen am Buffet bin, das sind so kleine Erfolgserlebnisse, wo ich schon mal einen kleinen Haken dann mache. Jetzt nach dem Rennen muss ich sagen, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, dass die 70.3 oder dass die Halbdistanz an Attraktivität in den letzten Jahren eigentlich eher verloren hat.
Das Radfahren war einfach nur brutal.
Also das Rennen jetzt in Daytona war ein Riesenfortschritt, um auch die Mitteldistanz wieder attraktiver zu machen, aber auch selektiv genug, um eben auch den zu belohnen, der auf dem Rad aktiv ist.
Ja, es fühlt sich halt echt nach Triathlon an, ne? Wenn du halt weißt, es zählt jetzt nicht, wie schnell du 5 Kilometer flach laufen kannst, sondern es zählt halt einfach, wie du jetzt in dem Fall 18 Kilometer laufen kannst, wenn du vorher hart Rad gefahren bist. Ich habe jetzt schon mehrere Gesprächspartner mit der Häufigkeit unser Treffen bei der Zielverpflegung angekündigt, aber diesmal habe ich wirklich meinen Nummer 1 Sparringspartner da. 14 Mal nach meiner Zählweise haben wir uns schon bei der Zielverpflegung treffen können. Auf seiner ersten Homepage schrieb er unter Erfolge, er war Erster beim Buffet des Abiballs. Das klingt schon mal vielversprechend, wenn das Ganze jetzt Zielverpflegung heißt. Als Motivation für den Triathlon-Sport schrieb er damals, das sei das Finisher-Buffet. Also kann es quasi gar keinen passenderen Gast geben als Andi Dreiz. Hallo.
Ja, hi Boris. Nee, freut mich, dass ich auch mal hier sein darf und eine große Ehre auch, dass wir beide uns jetzt hier ein bisschen genauer mal unterhalten können. Wir kennen uns ja doch schon sehr lange und auch zu unserer beiden Karriereursprung auch schon relativ früh.
Ich würde das dann genauer noch im weiteren Verlauf ausführen, aber zu deinen Erfolgen, erster am Buffet des Abiballs, brüstest du dich damit heute noch?
Das ist gut, dass du das sagst. Das war mir gar nicht mehr bewusst, dass das irgendwo steht bei mir. Aber ja, also das waren halt schon so Dinge, wo ich vor allem beim Essen eigentlich immer sehr früh dran war und oft dann auch andere Angst hatten, dass sie nach mir nichts mehr bekommen oder dass es dann weg war. Da kann der ein oder andere auch ganz lustige Storys erzählen. Ja, also das waren halt so die Anfänge, aber ist jetzt nichts unbedingt, wo ich unbedingt drauf stolz wäre oder so, aber was mir halt auch so den Antrieb gegeben hat, einfach so diese, also die Zielverpflegung dann bei den Triathlon-Veranstaltungen, dass man da eben auch in netter Atmosphäre bei gutem Essen da nochmal das Rennen Revue passieren lassen kann und ja, alle glücklich, die meisten eigentlich glücklich sind und sich da dann ausgiebig nochmal verpflegen.
Also man muss dazu vielleicht noch sagen, dass zumindest mal in meiner Erinnerung hat man dir jetzt nicht unbedingt angesehen, dass du immer Erster am Buffet des Abiballs bist, aber ich glaube, das sieht man ja den meisten Triathleten nicht an. Da haben ja die Leute, wenn man irgendwo in eine Gaststätte geht, meistens schon ein ganz schlechtes Gewissen, wenn man dann schon noch 2 oder 3 Mal Nachschlag haben will, dass die Portionen zu klein sind. Also du warst als Kind quasi kein Kugelchen, ne? Das wollte ich damit sagen.
Nee, das auf jeden Fall nicht, ja. Also da hat mir der Sport dann auch dafür geholfen, dass ich eben viel essen kann, viel essen darf. Ja, irgendwo braucht der Körper ja auch die Energie. Wobei, wo du es gerade sagst, also manchmal bin ich schon stolz dann auch drauf, vor allem wenn es so Wettkämpfe gibt, wo viele Athleten in einem Hotel sind. Und wenn ich da dann Erster am Rennmorgen am Buffet bin, das sind so kleine Erfolgserlebnisse, wo ich schon mal einen kleinen Haken dann mache und sage, okay, ich bin voll da und die anderen frühstücken erst nach mir, die anderen sind ein bisschen später in der unmittelbaren Vorbereitung. Dass ich da dann schon auch so ein kleines innerliches Lächeln dann habe.
Also es ist auch am Rennmorgen am Buffet, da willst du auch schon der Erste sein. Oder nur da ist das jetzt eher Trainingslager. Trainingslager oder auch am Rennmorgen, Tatsache?
Ja, also gut, für Daytona jetzt nicht. Da hatten wir ja richtig spät den Start. Und auch so bei vielen Rennen mache ich das frühstückig auch für mich alleine, also bereite das selber vor, um da ein bisschen den Trubel auch aus dem Weg zu gehen und auch nicht mehr auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist und genau das zu essen, was ich da haben will. Aber wenn es so Situationen gibt, ja, das motiviert mich schon zusätzlich, wenn ich da dann der Erste bin oder auch im Training dann teilweise, da ist dann nicht unbedingt das Buffet. Aber gerade beim, wenn es dann zum Skilanglaufen geht im Winter, wo man ja sieht, ob man der Erste ist oder nicht, also ob die Spur noch frisch ist, das sind so kleine Sachen dann, wo ich mich denke, okay, hey, ich bin der Erste jetzt hier draußen und ich darf hier in die frische Spur und die anderen schlafen noch.
Meine Motivation ist, um ehrlich zu sein, eher, wenn ich mir denke, abends und die Sonne geht unter, denke ich mir, die anderen liegen noch auf der Couch und ich trainiere hier noch.
Das ist auch gut, ja. Genauso auch mit schlechtem Wetter. Wenn das Wetter wirklich schlecht ist oder so, ich meine, gut, woanders ist es zwar schön, aber wenn es gerade schlecht ist und du gehst trotzdem raus, dann kann man das, oder nehme ich das immer gerne mit, dass viele vielleicht jetzt wegen dem Wetter nicht trainieren würden und die Einheiten zählen dann auch nochmal doppelt.
Ja, ich finde es halt hauptsächlich für deine Motivation dann halt währenddessen einfach gut, wenn man sich sowas halt dann vor Augen führt, ob es stimmt oder nicht, dass das spielt dann eigentlich die untergeordnete Rolle. Aber ich finde, daraus kann man halt dann selber so eine Motivation ziehen und vielleicht halt, da hat man zumindest mal kurzzeitig ein Lächeln im Gesicht und das hilft einem einfach, um, sagen wir mal, harte Zeiten oder kalte Zeiten zu überwinden oder die gar nicht aufkommen zu lassen.
Ja, absolut. Ja, also klar, also es ist Motivationssache, das ist nur im Kopf, weil ich meine, andere, die trainieren dann vielleicht Indoor oder bei denen ist das Wetter vielleicht gerade nicht schlecht. Also von daher ist das nur dann so vom Kopf her. Aber wenn man sich das dann so zuspricht in den Situationen, wo jetzt vielleicht die Gegebenheiten nicht ganz so perfekt sind, dann ja, kann man da doch nochmal zusätzlich Motivation, Kraft und Power tanken.
Ich stell dich mal kurz vor, das haben wir ja noch nicht so richtig gemacht, außer dass ich gesagt habe, dass ich 14 Mal schon hätte treffen können bei der Zielverpflegung. Du bist 1988 in Lichtenfels geboren und bis vor kurzem hast du eigentlich mit kurzer Unterbrechung immer in Oberfranken gewohnt, hast Sportökonomie studiert und später noch einen Master in Sportrecht gemacht. Deine Schulfreunde haben dich zum Ausdauersport gebracht. Du hast mit 17 deinen ersten Triathlon gemacht. Das war der Bauer-Triathlon in Altenkunstadt. Den hast du dieses Jahr nochmal wiederholt auf einem wunderschönen, modernen Stahlrad von deinem Radsponsor Villiers. Du hast seitdem 12 Mal auf der Mitteldistanz Sieger erzielt. Der größte Sieg, würde ich sagen, 70.3 EM 2016 in Wiesbaden. Du hast 2 Langdistanzsiege. Das eine war deine erste Langdistanz in Italien und die zweite war Rot letztes Jahr. Und von deinen 6 Langdistanzen, die du ins Ziel gebracht hast, waren 4 unter 8 Stunden. Ich glaube, das ist auch eine ganz eindrucksvolle Bilanz. Wir haben uns allerdings schon kennengelernt, da haben wir beide noch keinen Mitteldistanz-Triathlon gemacht. Zumindest mal waren wir noch nicht so erfolgreich. Kannst du dich noch an unseren ersten Kontakt erinnern? Du hast gesagt, du hättest dich vorbereitet auf unser Gespräch. Jetzt bin ich gespannt.
Also das war ja eine perfekte Zusammenfassung, was ich selber gar nicht viel besser machen können. Tatsächlich, das allererste Treffen kann ich mich nicht hundertprozentig erinnern, aber auf jeden Fall war es bei einem der Liga-Wettkämpfe, wo wir beide für unsere Vereine unter anderem auch in der zweiten Bundesliga am Start waren und da ja beide als sehr bescheidene Schwimmer dann versucht haben, in den Drafting-Rennen ja das Feld so ein bisschen aufzumischen.
Ich erzähle dir mal von unserem, also von zumindest mal meiner ersten Erinnerung. Also unser erster Kontakt war zweite Bundesliga-Rennen in Darmstadt. Woran ich mich dabei dann später erinnern kann, wo ich dich tatsächlich dann zum ersten Mal wahrgenommen habe, war dann ein Jahr später. Ich habe dann deinen Werdegang so ein bisschen verfolgt, weil du halt für den Liga-Konkurrent gestartet bist und damals schon einen Blog hattest mit Frank Neumann. Also es war einer deiner Schulfreunde, die dich zum Ausdauersport gebracht haben. Und da du halt auch ein starker Radfahrer warst, ist mir das halt dann, schaut man halt immer, was die anderen so ein bisschen machen. Und dann war es so, dass wir im Jahr darauf, das war 2011, am Rotsee beide zusammen gestartet sind. Und da bin ich halt zum ersten Mal mit dir aus dem Wasser gekommen. Und wir sind, naja, immerhin dann 1,5 Runden zusammen gefahren und haben so das Feld ein bisschen aufgewühlt, wie das in der zweiten Bundesliga war. Ja, dann hatte ich einen Platten hinten und durfte nach Hause gehen. Aber das ist quasi schon, das ist so quasi die erste Erinnerung, die ich an unsere gemeinsame Zeit habe. Und dieses Rennergebnis steht auch so ein bisschen symptomatisch für Rennverläufe, die wir bis jetzt zusammen hatten. So richtig, so ein total harter Fight bis an die Ziellinie hat es echt selten gegeben. Kannst du dich, also du hast gesagt, du kannst dich nicht an unser erstes Rennen erinnern, aber was ist quasi so deine erste Erinnerung, die du, sagen wir mal, mit mir verbindest?
Also Roze kann ich mich tatsächlich ganz gut erinnern auch noch. Und das wäre quasi die Chance gewesen, wo wir uns tatsächlich mal gefunden haben auf dem Rad. Und du, Frank und ich, wir waren ja schon in der zweiten Liga da so die dann ja eben weiter hinten aus dem Wasser kamen, aber dann eben trotzdem so ein bisschen für Wirbel gesorgt hätten. Und da hatten wir eigentlich eine sehr gute Ausgangslage, um da wirklich mal was zu bewegen. Umso mehr schade natürlich dann mit dem Platten. Und ja, eigentlich schon erstaunlich, dass wir es, obwohl wir ja doch so ähnliche Stärken-Schwächen-Profile haben und auch vom Typ her ähnliche Wettkampftypen sind, dass wir uns auch in den anderen Rennen eigentlich noch nie so richtig gefunden haben, wo es, sag ich mal so, für uns beide eigentlich gut lief und wo dann auch mal enge Rennen bis zur Zielverpflegung dann hätten stattfinden können.
Was würdest du sagen, war so dein süßester Sieg, also wo du gedacht hast, wo es tatsächlich dann, also es waren ja nicht alle Rennen so total eindeutig, also wo man sagt, also total eindeutig, aber wo würdest du sagen, dass wir beide vielleicht dann auch mal eine gute Leistung gebracht hätten und du dann trotzdem dem als Sieger herausgegangen bist?
Jetzt in unser beiden Vergleichen?
In unserem internen Vergleich, ja.
Also in unserem internen Vergleich, da war das auf jeden Fall, mein Highlight war 73 EM in Wiesbaden. Du hattest 2015 gewonnen und du hast in der Zeit ja auch, glaube ich, in Wiesbaden oder nur unmittelbar unweit davon entfernt in Wiesbaden gewohnt, wenn das richtig ist.
Ja, ich wohne immer noch relativ nah an Wiesbaden dran. Es ist so, dass ich, wenn ich eine weite Trainingsausfahrt mache, kann ich da Teil der Strecke abfahren.
Ah, oh, sehr gut, ja. Und vor allem, ich war 2015 ja auch am Start, habe das Rennen auch mitgemacht, hatte ja jetzt ein solides Rennen, aber eben nicht ein super Rennen. Aber ich war schwer beeindruckt von deiner Leistung da und vor allem wusste ich 2016, du bist hundertprozentig auf das Rennen vorbereitet und du kennst jede Kurve, was vor allem auf dem Kurs in Wiesbaden extrem wichtig ist, und das hat mir nochmal zusätzliche Motivation gegeben und das hat mich dann auch schon richtig geehrt, dass ich da dann, oder dass da auch starke Konkurrenz da war und da konnte ich so richtig frei drehen. Und ja, bin aber gespannt, was du zu dem Rennen in 2016 über dein Rennen und über deine Leistung vielleicht zu sagen hast.
Nee, das ist auch tatsächlich so eins der wenigen Rennen, wo ich sage, dass ich da auch eine gute Leistung gebracht habe und du mich da dann trotzdem sehr vernichtend in allen Disziplinen geschlagen hast. Also es war so, dass du, glaube ich, so eine Minute vor mir aus dem Wasser gekommen bist und das auf dem Rad dann noch ausgebaut hast. Dann bin ich schon, muss ich sagen, mental ein bisschen angenockt als Zweiter auf die Laufstrecke gegangen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, wie man auf diesem Kurs, wenn ich mit der Form, die ich da hatte, dass man mir da noch Zeit abnehmen konnte. Du hast ja schon angedeutet, dass das quasi meine Hausstrecke ist. Also zumindest mal mein Haus Ironman, ist nicht so, dass ich jetzt halt täglich abgefahren bin, aber ich glaube schon, dass ich auf dieser Strecke halt einfach eine Minute geschenkt bekomme, weil ich halt einfach die Kurven so gut kenne. Dementsprechend hast du mich da schon ein bisschen gebrochen und dann habe ich halt einfach gehofft, dass beim Laufen, dass du da musstest du eigentlich hochgehen und bist du auch ein bisschen, aber halt erst auf der letzten Runde. Und ich glaube, bis zur vierten Runde hattest du immer noch die 4 Minuten Vorsprung, die du dann hattest. Und dann sind es halt noch 2 weniger geworden bis ins Ziel. Aber es war wirklich, ja, nicht so ganz so einfach im Kopf, da die ganze Zeit dran zu bleiben. Aber ich habe es halt versucht, solange es ging. Dann lief noch Lionel Sanders an mir vorbei und hat noch den zweiten Platz geholt. Aber da war ich mit meiner Leistung eigentlich auch sehr zufrieden, weil ich halt, also ich wollte halt gewinnen. Ich wollte nicht Zweiter werden oder so. Also von daher würde ich sagen, dass das durchaus ein Rennen ist, wo wir beide am Ende damit zufrieden waren. Ich hatte mir natürlich vorher mehr ausgemalt, aber du warst halt einfach besser.
Ja, also das war einer dieser Tage, wo dann alles zusammenkam. Ich hatte auch vorher noch Höhentrainingslager in St. Moritz und da war alles quasi schon gut durchgetimt und es war ja auch nicht bei weitem nicht mein erster Auftritt in Wiesbaden. Also ich hatte da auch gute Streckenkenntnisse, wusste so, was auf mich zukommt. In dem Jahr war ich echt richtig heiß auf das Rennen. Hatte richtig gute Vorbereitung und bin mit richtig viel Selbstbewusstsein auch in das Rennen reingegangen. Ja, dann, dass ich da tatsächlich dann auch relativ schnell nach vorne gekommen bin und da weiter Gas geben konnte, da ist eigentlich so alles zum anderen dazugekommen und ich hatte auch richtig Spaß auf dem Rennkurs. Ja, du hast gesagt, beim Laufen bin ich hinten raus. Ja, das ist... Da verliere ich dann immer noch ein bisschen was. In dem Fall war es aber auch ein Riesenvorteil, dass ich zumindest erstmal ohne Druck anlaufen konnte. Also in dem Moment hatte ich ja schon einen guten Vorsprung, dass es ja realistisch war, wenn ich mein Laufpensum abrufen kann, dass ich dann das Rennen gewinne. Und nicht, dass es so, dass ich schneller laufen muss am Anfang, als ich vielleicht will oder kann am Anfang und wo dann die Gefahr ist, okay, wird das nicht oder wird das nicht. Also ich konnte da echt mental erstmal befreit loslaufen und dann mein Tempo finden. Und klar, hinten raus habe ich dann trotzdem die Anstrengung, vor allem auch vom Radfahren und auch vom Laufen dann gemerkt, dass die Pace schon ein bisschen abgefallen ist. Aber mehr als überglücklich, dass ich das ins Ziel laufen konnte.
Ja, aber wie gesagt, du bist halt dann in deinem Tempo dann immerhin noch so schnell angelaufen, dass du halt einfach nichts auf mich verloren hast. Ne? Also das war dann, obwohl ich dann insgesamt ein bisschen schneller gelaufen bin, war das dann halt dann schon so, dass du das trotz deines komfortablen Anlaufens, war das halt immer noch genauso schnell wie meins, wo ich wusste, dass ich eigentlich noch was aufholen musste.
Ja, vielleicht war auch mein Vorteil, dass ich außer Sichtweite war und ihr mich dann auch vor allem im weiteren Verlauf nicht mehr gesehen habt. Weil ja, wenn man dann weg ist oder so, dann ist es doch einfacher, auch den Vorsprung zu halten und die anderen so ein bisschen in Verzweiflung zu bringen. Ja, also so geht es mir zumindest, wenn ich andere Athleten sehe oder dann, wenn man merkt, man kommt näher oder kann aufholen und dann sieht man die anderen, dann ist man doch deutlich schneller oder fällt das Aufholen deutlich leichter, als wenn man niemanden sieht und dann vielleicht noch Splitzeiten bekommt, die erstmal gar nicht Abstand so viel verkürzen. Also da hatte ich auf dem Rad einfach wirklich den Tag, den man sich erhofft, um den notwendigen Vorsprung rauszufahren.
Ja, man muss dazu sagen, dass du halt, also um das nochmal zu unterstützen, du hattest halt so viel Vorsprung, dass ich dich am Wendepunkt in Wiesbaden, das war ja, ein Teil war Wendepunktstrecke, so etwa ein Kilometer und dann ging es durch den Kurpark, die anderen 4 Kilometer, aber an dem Wendepunkt habe ich, glaube ich, erst auf der letzten Runde gesehen, ne? Also das ist ja genau das, was unterstreicht genau das, was du eben gesagt hast. Ich habe dich einfach nie gesehen in dem ganzen Rennen, außer an der Zielverpflegung oder im Ziel vorher schon. Also insgesamt gibt's halt so 3 typische Rennverläufe, wenn wir beide am Start sind. Das ist Nummer 1, das war jetzt in Wiesbaden. Du zerstörst mich auf dem Rad und ich sehe dich quasi nie mehr. Rennverlaufmöglichkeit Nummer 2. Ich habe einen deutlichen Überschuss, Geschwindigkeitsüberschuss beim Laufen und dann haben wir quasi auch keine komplette, also keine direkte Auseinandersetzung. Dann hat das mit dem Zerstören nicht geklappt. Und 3. Möglichkeit, einer hat halt nicht so den perfekten Tag, hat einen Defekt, ist verletzt. Ich würde sagen, jetzt beim Rennen in Daytona hatten wir den ersten Fall. Du zerstörst mich auf dem Rad. Wir sind nämlich gemeinsam aus dem Wasser gekommen. Das war schon mal für mich quasi meine Wunschvorstellung, muss man sagen. Wie hast du denn so die erste Disziplin wahrgenommen?
Ja, das Schwimmen war eigentlich im Rennen selber, dachte ich, am Anfang auch, dass es ganz okay ist. Auch dann im weiteren Verlauf, also ich habe mich eigentlich gar nicht so schlecht gefühlt, hatte aber relativ wenig Orientierung. Die einzige Orientierung, die ich hatte, war ja dann nach einer Runde, war der Landgang da. Und den einzigen Athleten, den ich gesehen habe, war Sebi Kienle direkt vor mir. Und dann war ich so ein bisschen verunsichert. Ich wusste schon, okay, er hat sich im Schwimmen extrem verbessert, aber es ist jetzt nicht unbedingt meine Wunschvorstellung oder so, dann mit ihm aus dem Wasser zu kommen. Und habe dann auf der zweiten Runde noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben und habe aber doch, ja, also für das Gefühl habe ich eigentlich doch relativ viel Zeit verloren. Also es ist so, es ist im Rahmen, wo ich im Vergleich mit anderen Wettkämpfen, aber da ist definitiv ja noch Aufholbedarf da und vor allem, wenn wir so ein Rennen wie Daytona jetzt haben, gibt das ja auch Motivation, da nochmal härter dran zu arbeiten, um die Ausgangslage nochmal zu verbessern. Aber dann war zu Anfang vom Radfahren, waren wir dann doch eigentlich theoretisch in einer sehr guten Ausgangslage und ja, dann kam das erste Mal, dass wir zusammen Radfahren und nicht irgendwie einer quasi kompletten schwarzen Tag hat, zumindest für die ersten Runden auf dem Rad.
Ja, also wie gesagt, ich war mit meiner Ausgangssituation nach dem Schwimmen echt mega zufrieden. Und gerade so, was wir so ganz nach vorne verloren haben, als hätte ich halt auf die ITU-Schwimmer doch mit mehr gerechnet als mit 2,5 Minuten. Vielleicht noch so eine kleine Anekdote zum Schwimmstart. Da war es so, vorm Schwimmstart hieß es, dass wir sehr viel Platz haben, um loszuschwimmen, dass wir quasi beim Schwimmstart auch Abstände einhalten können. Dem war nicht ganz so. Also es gab dann doch teilweise 2 Reihen und ich stand bei Tim O'Donnell und habe schon das Schlimmste befürchtet, weil Caro vorher gesagt hat, dass es bei den Mädels eine Riesenschlägerei am Start gab. Da hat aber Tim O'Donnell gesagt, am Start bei uns auf der Seite, hey guys, it's a gentleman's sport. Das weiß ja wohl jeder. Zumindest mal da, wo ich losgeschwommen bin, ging es wirklich sehr, also ging es zumindest mal ohne Schlägerei los. Also da war ich schon guter Dinge.
Ja, Schwimmstart war eigentlich ganz, ganz okay. Also zumindest, ich glaube, ich war ähnlich. Also ich war, glaube, noch weiter links als du. Du warst, glaube ich, auch ziemlich weit links, richtig?
Ja.
Und nee, also da haben wir uns echt gut arrangiert von den Athleten her und das war zumindest keine große Schlägerei. Aber ja, ist natürlich dann auch schnell angeschwommen worden. Und wenn dann die erste Boje kommt und man hat dann eben doch die Außenbahn, dann schwimmt man eben doch ein paar Meter mehr. Und ja, vielleicht könnte man da auch den Kurs ein bisschen anders designen, dass eben doch mehr, gerade in den jetzigen Zeiten, dass doch etwas mehr Abstand noch am Anfang möglich ist, um dann trotzdem, ja, dass jeder erstmal für sich losschwimmen kann, um dem Geschlage, vielleicht der Schlägerei, ein bisschen mehr aus dem Weg zu gehen. Aber Schwimmstart, würde ich jetzt sagen, war bei mir eigentlich auch absolut okay und zumindest keine große Schlägerei und hat sich dann eigentlich ganz gut sortiert.
Ja, ich glaube, sie wollten halt unbedingt diese 2 Runden, ne? Weil die Age-Gruppe haben es ja auch geschafft, auf der Mitteldistanz nur eine Runde zu schwimmen. Dann wäre es quasi ja noch, jetzt ist noch ein bisschen mehr entzerrt. Aber ansonsten kann man durchaus festhalten, dass das schon ein okayer Kurs war. Also das ist man schon mal Schlimmeres gewohnt, dass halt nach 150 Metern die erste Boje kommt. So war es ja. Es waren halt einfach 2 Kilometer Runden. Und dementsprechend kann man da, glaube ich, dann halt einfach nicht viel verändern.
Ja, also ich meine, gut, spektakulärer war es auf jeden Fall mit dem Schwimmausstieg. Und auch, dass man da mal dann Zwischenzeiten hat. Ansonsten erkennt man die Athleten im Wasser ja doch relativ schlecht oder vereinzelte Athleten ja, aber zumindest, dass man da einen kompletten Überblick bekommt. Und ja, es ist auch okay. Also es hat das Rennen auch jetzt nicht unbedingt schlechter gemacht oder so, eher im Gegenteil. Es macht es interessanter. Und das war ja auch der Versuch, ein neues Format zu finden, was insgesamt vor allem auch für den Zuschauer interessanter wird.
Ja, das denke ich auch. Dann für mich total neu war dieser Radkurs mit den 20 Runden à 4 Kilometern. Nicht nur, dass der total flach war, sondern er hat halt auch einfach keine Kurve, wo man mal aus der Aero-Position gehen konnte. Und ich fand, das Radfahren war einfach nur brutal. Also ich habe nach 40 Kilometern zum ersten Mal die Aero-Position verlassen. Insgesamt habe ich mir meine Wattdaten mal nachher angeschaut und ich glaube, ich habe etwa 5 Mal innerhalb des ganzen Radfahrens überhaupt nur einen Tritt ausgelassen. dadurch, dass man auf dieser kurzen Distanz, also kurze Distanz und einfach eher und auch kurze Zeit, einfach noch höhere Wattwerte tritt als auf der 70.3 Distanz. Wir waren ja nur eine Stunde 40 unterwegs. War das einfach so eine brutale muskuläre Beanspruchung da. Also ich habe keinen nachher getroffen, der nicht irgendwie Probleme mit Hintern oder Gluteus hatte. Ja. Du bist relativ konstant durchgefahren. Konntest du das am Ende wegdrücken oder hast du das noch beim Radfahren gar nicht gemerkt?
Also auf dem Rad habe ich mich echt sehr gut gefühlt. Und der Kurs, der ist eine knallharte Zeitfahrstrecke. Also wie du schon gesagt hast, wo man eben von Anfang bis Ende einfach durchdrücken muss, um da wirklich eben dran zu bleiben. Und keine Pause, keine Erholung, keine Kurve oder so mal eine kurze Pause ermöglicht, sondern wirklich knallhart durchtreten, hohe Leistung, fokussiert bleiben, mitdenken und auch in der Position zu bleiben, die ja doch bei den meisten oder auch bei mir vorne im Schulter-Arm-Bereich sehr eng ist, um eben aerodynamisch auch ja, optimal nochmal Vorteile zu erzielen. Das ist schon auch eine extreme Haltearbeit und gerade, weil du es auch gesagt hast, mit dem Gluteus, mit den Po-Muskeln, dass da einfach danach, dass man das da schwer sitzen konnte. Das fand ich dann aber auch erstaunlich, weil man ja eigentlich gar nicht so viel auf dem Sattel dann saß, sondern eher die Kraft auf den Beinen hatte und da ständig angespannt sein musste, um die Kraft auch aufs Pedal zu bringen. Und mental war es natürlich schon auch so eine Herausforderung, da wirklich immer im Kreis zu fahren. Aber es hatte auch so seinen eigenen Reiz und vor allem ab der, ja, ich würde sagen, so ab der Hälfte konnten wir dann ja auch so die Spitze zumindest weit vorne sehen oder zumindest wo die Spitze sich befand, aufgrund von dem Kameraauto, das dann eben, als wir auf die Gerade, Gegengerade kamen, ist das immer schon in die Kurve gefahren. Das konnte man dann so noch leicht erahnen und solange dieser Rückstand auch immer noch leicht geschmolzen ist, war das nochmal zusätzliche Motivation und war dann so auch ein Geduldsspiel und die Hoffnung, dass man noch nach vorne kommt. Aber ich habe zwischendurch auch mal so ein bisschen ein kleines Tief gehabt im mittleren Bereich, wo ich nicht mehr ganz auf Zug war.
Das habe ich auch ein bisschen gemerkt. Also ich denke mal, deine Wattwerte sind auch leicht runtergegangen, nicht so wie meine jetzt. Aber ich bin zumindest so mit 360 die erste Runde, glaube ich, angefahren, 360 Watt. Ab dann wurde es eher so 350 nach der ersten Runde, nach dem Stress am Anfang. Und bis ich dich dann hab ziehen lassen, das war so etwa bei Kilometer 60, denke ich, hatte ich dann vielleicht noch so 340 Watt, ein bisschen was drüber. Und hinten raus war ich dann im Durchschnitt ein bisschen was unter 340 Watt im Schnitt. Das ist jetzt für dieses Format jetzt nicht das optimale Pacing, aber das ist eigentlich mein Standard-Pacing auf dem 70.3 mit 12 Meter Windschattenbox, ne? Weil dann versuchst du eigentlich schnell anzufahren, damit du die Gruppe irgendwann bekommst und dann ein bisschen Watt sparen kannst. aber das war ja hier mit den 20 Metern, das ist, glaube ich, eher eine psychologische Hilfe. Also es hilft dir jetzt, also klar, es gibt da auch einen Windschatteneffekt, aber das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, der entscheidende Punkt wäre eher gewesen, gleichmäßiger zu pacen, ne? Also es wäre, glaube ich, besser gewesen, als auf diese 2 oder 3% zu hoffen, die der 20 Meter Rückstand einem dann noch gibt oder die 20 Meter Abstand zum Vordermann.
Absolut, ja. Also Gleichmäßigkeit hätte sich dann auch voll ausgezahlt. Ja, gut, die 20 Meter waren vielleicht mit den Hütchen dann doch etwas weniger, als sie hätten sein sollen. Also es wurden große Hütchen aufgestellt, wo man sagte, die wären Abstand 20 Meter, gibt aber viele Gerüchte, dass das tatsächlich nur so 14 Meter gewesen sein sollen. Und an den Hütchen konnten sich natürlich wir Athleten und auch die Kampfrichter dran orientieren. Also dann war der Vorteil eventuell doch größer als vielleicht ursprünglich gedacht, aber es war doch ein sehr, sehr faires Rennen, muss man sagen, wo selbst wenn das, also der Abstand, der dann gefahren wurde, hat uns zumindest auch noch ermöglicht, da wirklich Unterschiede auf dem Rad zu machen oder dann auch die Athleten darunter dafür gezwungen, hohe Wattwerte eben zu fahren. Und man hat ja auch gesehen anhand von einigen Verlusten, sage ich mal so, dass es schon knallhart war, das Radfahren. Und ja, bei mir, ich habe dann teilweise hab ich mir schon schwerer getan, irgendwann mal die Wattwerte zu halten, das was aber eher ein mentales Problem, glaube ich, in dem Moment war, weil mental die Radstrecke brutal hart war. Als ich dann später wieder mehr in meinen Rhythmus gefunden habe, da fiel es mir deutlich leichter, wieder deutlich höhere Wattwerte zu fahren, als zuvor niedrigere Wattwerte. Also Okay. Da habe ich dann zum Glück wieder so meinen Rhythmus gefunden und bin nochmal reingekommen. Und konnte dann zu Ende zu auch wieder ähnliche Wattwerte treten wie, gut, die ersten Runden, die waren bei mir auch schon höher. Also die ersten, sage ich jetzt mal, 4 bis 6 Runden waren schon, oder 4 bis 7 Runden waren schon deutlich, deutlich höher, was aber, wie du auch, wie auch bei dir, in normalen 70-3-Rennen auch der Fall ist. Also man hat bei jedem Rennen einen leichten Abfall. Ich glaube, ein leichter Abfall ist auch insgesamt sogar gut. Aber dann gegen Ende des Rennens konnte ich da auch nochmal sehr gute Wattwerte Pedal bringen.
Also nur um den Vergleich gerade nochmal zu ziehen. Bei mir, also ich fand die Strecke mental überhaupt nicht anstrengend. Also weil ich halt einfach immer Gegner gesehen habe. Also dann, das hilft mir einfach. Und dann bin ich eigentlich die ganze Zeit so konzentriert, dass das für mich eigentlich nicht langweilig wird. Es gibt ja andere Strecken auch, wie zum Beispiel oft bei so Weltmeisterschaften oder in so engen Rennen, wo man halt einfach sich so in Anführungszeichen konzentrieren muss auf den Rennverlauf, weil halt einfach so viel mehr passiert als jetzt in einem 70.3 zum Beispiel. Jetzt nehmen wir einfach mal Polen oder so. Da muss ich mich halt nicht so konzentrieren, da treffe ich kaum jemanden. Aber da ich halt hier so viele Leute gesehen habe, ist das für mich mental halt einfach nicht so schwierig. Einfach, weil ich halt mehr so im Rennmodus sozusagen bin. Also ist einfach anders bei mir offensichtlich.
Ah, okay. 20. Interessant, ja. Ja. Nee, also ich fühle mich am besten oder kann eigentlich so am besten dann Radfahren, wenn ich wirklich alleine bin und niemanden sehe erstmal. Nicht daran denken muss, dass ich jemanden überholen muss oder dass irgendwas auf der Strecke ist, sondern wenn ich wirklich so alleine meinen Rhythmus finde und dann nur aufs Radfahren, aufs monotone Treten dann konzentrieren kann und dann so eine innere Ruhe auch finde auf dem Rad. Aber das geht auch nur, wenn ich das Gewissen habe, entweder ich bin ganz vorne, ich führe das Rennen an, oder wenn ich weiß, ich komme näher an die Spitze. Ja. Wenn ich da wirklich entweder Zwischenzeiten habe oder wenn ich sie sehe, wenn ich dann Runde für Runde merke, okay, ich komme näher ran, ich verfolge mein Ziel. Das Ziel ist ja, dass man eben vorne das Rennen mitbestimmen kann. Dann kann ich so eine innere Ruhe aufbauen, die mir Zuversicht gibt, wo ich dann deutlich bessere Leistungen zum einen Wattwerte, aber auch dann in Geschwindigkeit, wenn ich ruhig auf dem Rad sitze, voll fokussiert bin, konzentriert bin, dass ich da dann auch Leistungen nach vorne gut machen kann.
Jetzt war das ja eins der wenigen Rennen, wo es die 20-Meter-Regeln gibt. Es gibt die noch in Samorin. Würdest du sagen, das hat sich hier bewährt? Du hast ja schon mal angedeutet, es wurde sich nicht immer daran gehalten, hast aber gesagt, offensichtlich war es ja möglich, dass das Unterschiede dann gemacht hat, dass Radfahren tatsächlich eine Rolle gespielt hat.
Also das Rennen jetzt in Daytona war ein riesen Fortschritt, um auch die Mitteldistanz wieder attraktiver zu machen, aber auch selektiv genug, um eben auch den zu belohnen, der auf dem Rad aktiv ist. Weil was sich jetzt bei 70.3 WM in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt hat, war halt schon sehr große Drafting-Effekts, weil du hattest zum einen ungefähr 10 Meter als Regel und dann wurde die Spitze in der Regel auch mit vielen Kameramotorrädern bekleidet und das hat insgesamt so einen großen Sog erzielt, dass da eben viele Athleten hinten, auch wenn sie völlig legitim mit völlig legitimen Abständen gefahren sind, da so große Effekte und Benefits hatten, dass du eigentlich kaum eine Chance hat, es aufzuholen und dann wegzufahren, beziehungsweise die anderen so unter Druck zu setzen, dass es eben Sinn macht aus strategischen Gründen. Und ja, jetzt hat man bei dem Format eben wirklich was gefunden, wo Mitteldistanzathleten, Kurzdistanzathleten und Langdistanzathleten alle eigentlich theoretische Chancen haben und jeder gezwungen ist, gut zu schwimmen, gut Rad zu fahren zu können und auch wirklich Leistungen zu bringen und dann aber auch noch vernünftig zu laufen. Also es gab auch viel mehr Positionswechsel im Rennen und unterschiedliche Erfolgswege quasi, was zum einen aus der Spitzengruppe, dann aus eben weiteren hinteren Gruppen, welche die haben beim Radfahren aufgeholt, bis zu Mertensen, der dann erst beim Laufen überhaupt nochmal richtig aufgeholt hat. Also von daher war es schon ein sehr großer Schritt in die Zukunft für attraktive Rennen, die es aber auch so allen ermöglicht, ihre Stärken und Schwächen so ein bisschen einzubringen. Und ja, was die 20 Meter angeht, gut, 20 Meter ist auch schon extrem viel, aber wenn man sich auf die, was weiß ich, wie viel es jetzt tatsächlich dann waren, wenn man sich auf die Abstände, die jetzt in Daytona gefahren wurden tatsächlich oder wo die Hütchen standen, wenn man sich auf die einigt, denke ich mal, hat man auch auf jeden Fall aber ein sehr guten Mix gefunden. Wichtig wäre es dann natürlich auch, wenn man das kommuniziert, weil es trotzdem ein Unterschied ist, ob die Regel 20 Meter ist oder 14 Meter, das natürlich dann auch strategische Hintergründe wieder haben kann, weil in 14 Metern hat man doch noch leichten Vorteil. Man kann zwar Unterschiede machen, aber es geht eben auch noch um so das Gruppenfahren, während 20 Meter dann tatsächlich eher so in Richtung alleine fahren ist, wo eben komplett die Durchschnittsleistung so da ist. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir auch irgendwann mal in naher Zukunft komplett Rennen, wo jeder einzeln startet, also wo man gar nicht mehr diesen Massenstart hat und wo man dann eben die Gruppenfahrt oder das Drafting komplett eliminieren kann, wenn jeder eben komplett einzeln startet und dann alleine gegen die Uhr den Wettkampf absolvieren muss.
Ja, ich glaube, das fände ich jetzt ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat er schon, ich fand jetzt schon hier in der Corona-Zeit, wo halt so wenige Zuschauer da waren, da hat mir das schon gefehlt. Und wenn man halt einfach nicht so richtig weiß, wo man liegt und dann, also traurig ist vielleicht nicht der, ist vielleicht ein Begriff, aber es ist halt auch mega hart, ne? Weil du musst ja von Anfang bis Ende voll gehen und hast echt wenig Rückmeldung, sei denn du bist halt einfach super gut informiert und das ist halt einfach schwierig, wenn du nicht weißt, wann die anderen gestartet sind, ne?
Absolut, ja.
Ich würde auch sagen, dass mit den 20 Metern hat sich hier wirklich, also war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Ich bin auch seit Jahren nicht mehr bei der 70.3 WM gestartet, eben aus dem Grund, weil ich halt einfach weiß, mit meinem Schwimmrückstand muss ich halt auf dem Rad dann so viel investieren, um noch in eine gescheite Ausgangssituation zu kommen, dass ich beim Laufen dann quasi nur noch darum kämpfen kann, mit sehr viel Glück in die Top Ten dann zu kommen. Und das ist halt einfach, das tut mir halt einfach dann weh, ne? Wenn ich halt weiß, ich könnte meinen Gegner im 1-gegen-1 sozusagen schlagen, ziemlich sicher schlagen, aber ich habe hier bei der 70.3 WM keine Chance. Gute Dinge fand ich auf jeden Fall die Sache mit dem Hütchen, egal wie groß der Abstand jetzt ist. Klar kann man das jetzt nicht auf jeder Rennstrecke so machen, dass überall Hütchen stehen, aber wenn halt hin und wieder mal ein paar Hütchen ständen, was weiß ich, so alle 5 Kilometern und man sich halt einfach da sicher sein kann, das ist jetzt der Abstand, der gefahren wird, dann finde ich, das macht es da für alle schon irgendwie transparenter. Also auf Hawaii ist das ja auch so, dass es da die Markierungen gibt. Die sind jetzt halt sehr kurz, finde ich. Also das kommt einem immer sehr kurz vor. Aber wenn man halt einfach weiß, ab dann wird gedraftet und ab dann nicht, das hilft, denke ich, schon dafür, dass das Rennen insgesamt fairer wird. Was ich als letzten Punkt noch hinzufügen will, ist halt, na, es sind eigentlich zwei Punkte. Es gibt so zwei Kritikpunkte an der 20-Meter-Regel. Der eine Kritikpunkt ist, es ist einfach nicht auf jeder Strecke durchführbar. Und da war hier die Strecke jetzt natürlich prädestiniert, dadurch, dass so viel Platz war am Anfang. Auf Hawaii müsste man sagen, da müsste die Strecke sehr wahrscheinlich geändert werden, wenn man da 20-Meter-Regelung haben will. Also man kann nicht am Anfang durch Kona fahren mit 20-Meter-Regel, weil einfach man die ganze Zeit bremsen und hochfahren muss. Und wenn dann halt 30 Leute aus dem Wasser kommen, wird's da halt dann echt eng. Und der zweite Kritikpunkt, der hier auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass halt am Anfang, wenn man halt Leute überholt, die, wo man deutlich schneller ist, ist das durchaus einfach. Aber am Ende, wenn man sowieso müde ist und die Leute überholt, die man vielleicht erst, also für die man 70 Kilometer gebraucht hat, um den Rückstand aufzuholen, da wird das mit den 40 Sekunden halt schon hart, ne? Also dieses Überholen am Ende des Rennens, 20 Meter in 40 Sekunden aufzuholen, das ist schon eine Herausforderung. Oder siehst du das anders?
Ja, also die Überholregeln oder insgesamt die Regeln bedürfen vielleicht auch noch der ein oder anderen Änderung, weil es ja doch schwierig ist, teilweise zu überholen oder vor allem dann sich wieder einsortieren, wenn es eben tatsächlich Gruppen gibt. Oder auch im Fall, wenn zwei Athleten in regulären Abstand fahren und überholen, dass sich dann ein überholter Athlet quasi an den ersten wieder ranhängt, dass der zweite so irgendwie nicht genau weiß, was er machen muss, dass es dafür halt auch noch irgendwie Lösungen gibt, wie damit umgegangen wird, weil ansonsten müsste ja der zweite Athlet, der mit am Überholen ist, müsste dann ja den ersten auch überholen und da kann es zu ganz komischen Situationen kommen, wo keiner so richtig weiß, wer jetzt was richtig macht oder falsch macht. Und vor allem, wenn es eben manche Athleten, die überholt werden, dann nochmal das Tempo erhöhen während einem Überholvorgang oder irgendwie jemand schaden wollen. Das kann natürlich auch zu unschönen Situationen kommen, wo eigentlich der Athlet, der am Überholen ist, dann ja der Geschädigte ist, der eben gegen irgendeine Regel verstößt, obwohl er ja der Schnellere ist, der überholen will und da dann aber so unter Druck gesetzt werden kann, dass er das eventuell gar nicht schafft oder so eine Spitze fahren muss, dass er sein Rennen eventuell kaputt macht. Und ja, wenn man da die 20 Meter in anderen Rennen auch etablieren will, also ich glaube schon, dass es in Kona auch gehen würde, aber wie du schon sagtest, ist der Anfang schwierig durch die Stadt. Vielleicht kann man den am Ende dann einfach einbauen oder irgendwie anders die Strecke so machen, dass es eben einfacher möglich ist. Weil sobald man auf dem Highway ist, da ist richtig viel Platz, da kann auch jeder so fahren. Und selbst wenn das richtig viele Athleten kommen, die zeitgleich dann aus dem Wasser kommen, nach kurzer Zeit gibt es dann mit der 20-Meter-Regel auch deutlich größere Unterschiede. Weil aktuell ist es ja so, dass mit dem Effekt, den man hat im Windschatten, dass jeder Athlet eigentlich gezwungen ist, das Tempo der Gruppe mitzugehen. Und mit der 20-Meter-Regel wird es viel individueller wirklich wieder, wo dann jeder eher auf seinem Leistungsniveau auch Rad fährt und konstanter Rad fährt, als dass er da sich gezwungen fühlt, da unbedingt mitgehen zu müssen am Anfang und dann eventuell später abgehängt zu werden oder dass es da zu Vermischungen kommt.
Ja, also das, was du die ganze Zeit sagst, das möchte ich gerne nochmal unterstreichen, dass halt das ein Anreiz ist, quasi sein eigenes Rennen oder sein eigenes Pacing zu fahren. Ne? Das war ja hier jetzt auch zu sehen, dass die Leute, die nach vorne kamen, so ihren eigenen Weg gewählt haben. Und trotzdem waren die ersten 20 in der zweiten Wechselzone innerhalb von einer Minute 30 zusammen. Also das bedeutet ja gar nicht, dass es dann unbedingt viel größere Abstände nach dem Radfahren geben muss, weil die Leute halt ja auch wissen, man kann sich hier halt jetzt keinen riesen Rückstand schon nach dem Radfahren leisten. Also man setzt die Leute dann durchaus auch unter Druck und wir hatten zumindest mal hier jetzt nicht dann den Fakt, dass es danach quasi ein langweiliges Rennen wurde, ne? Also ich fand, es war echt Werbung für eine 20-Meter-Regel, aber das hast du ja auch schon so gesagt. Ich bin dann aufs Laufen gegangen und war muskulär echt angeschlagen und habe echt lange gebraucht, bis ich so ins Laufen kam. Bei dir vorne war es ein bisschen spannender, oder? Du bist 30 Sekunden vor mir etwa zum Laufen gewechselt und da warst du doch quasi in the mix. Erzähl mal von deinem Lauf.
Also beim Laufen habe ich mich auch selten so gut gefühlt wie bei dem Lauf. Und was zum einen körperlich auch der Fall war. Also ich konnte mein Laufpensum, glaube ich, voll abrufen. Oder auch das, was in meinen Möglichkeiten war mit dem aktuellen Training oder wo ich ja in den Laufzeiten, die ich mir als Ziel gesetzt hatte, da konnte ich echt sehr viel, sehr gut, sehr nahe das ausreizen. Müsste natürlich mein Training dann ein bisschen umstellen und mehr auf schnellere Intervalle setzen, wenn ich da nochmal ähnliches Format laufen will. Aber es hat sich natürlich auch gezeigt, dass auch das Laufen extrem viel interessanter wurde, weil eben jeder auch die Vorbelastung vom Rad hatte. Also dass es weniger welche gab, die komplett frisch auf die Laufstrecke gehen und dann so durchflügen durchs Rennen, als ob sie davor noch nichts gemacht hätten, sondern dass eben auch die super, super schnellen Läufer verhältnismäßig, also gut, Gustav und Matt Hansen natürlich schon extrem viel, aber ansonsten war es extrem ausgeglichen und es war für mich auch ein richtig cooles Gefühl, dann auch da voll mit dabei zu sein, mittendrin zu sein, Leute einzuholen. Manche haben mich wieder überholt. Oder manche, vor allem die schnellen Läufer, die sind alle eigentlich relativ kurz hinter mir gestartet. Aber da wirklich das Gefühl zu haben, okay, ich bin kompetitiv, ich werde im Laufen nicht nur durchgereicht, sondern ich bin dabei und ich kann Leute auch wieder überholen oder selbst dann hinten raus auf der letzten Runde bin ich ja wieder zumindest auf Platz 5 bis 10 oder so. Auf die Athleten habe ich vor allem in der letzten Runde ja wieder deutlich Zeit gut gemacht, dass man da das Gefühl hat, hey, okay, man kann auch gut laufen und da dagegen halten, das war schon sehr cool, muss ich sagen. Und auch nehme ich da ziemlich viel Motivation mit in die Saisonpause, um mich auf nächste Rennen, die ja in dem Format mehr stattfinden sollen, dann vorzubereiten.
Ja, es fühlt sich halt echt nach Triathlon an, ne? Wenn du halt weißt, es zählt jetzt nicht, wie schnell du 5 Kilometer flach laufen kannst, sondern es zählt halt einfach, wie du jetzt in dem Fall 18 Kilometer laufen kannst, wenn du vorher hart Rad gefahren bist. Und ich finde, das ist halt schon das, was Triathlon ausmacht.
Absolut, ja. Also es zählt nicht das, was du richtig schnell in Intervallen oder so läufst. Das wird alles dann wieder sekundär, weil man muss sein Renntempo finden. Und in dem schnellen Bereich muss man sich einfach möglichst ökonomisch oder möglichst gut vorankommen. Und das war auch das, was ich gemeint hatte, müsste ich mein Trainings bisschen umstellen, um eben diese Schwelle, wo ich mich gut fühle, das war jetzt bei um die 3,25, wo ich jetzt auch gelaufen bin, die 3,25, am Anfang ein bisschen schneller sogar als 3,25 und gegen Ende dann, ja, gut, ein bisschen habe ich auch verloren, aber dass ich einfach diesen Wohlfühlbereich, also die Zielwettkampfgeschwindigkeit, dass ich die nochmal versuche, ein Stück weiter runter zu bekommen, um dann eben schneller zu laufen.
Ja, also ich bin auch richtig angefixt für Rennen mit 20-Meter-Regel, ob es jetzt Samorin ist, da ist natürlich immer die Sache mit der Laufstrecke, die ich echt nicht in positiver Erinnerung habe, ne, mit diesem tiefen Geläuf auf dieser Radrennbahn. Aber trotzdem, ich glaube, das sollte das nächstes Jahr stattfinden oder andere Rennen in diesem PTO-Format, bin ich auf jeden Fall richtig angefixt. Dieses Rennen hinterlässt mich halt so ein bisschen ratlos. Also ich persönlich weiß halt, dass ich ein bisschen was in der Vorbereitung falsch gemacht habe. Also ich habe nicht gedacht, dass das Radfahren so wichtig ist und habe mich deswegen eher aufs Laufen konzentriert. Und ich war aber halt schon so angematscht nach dem Radfahren, dass ich das quasi nicht ausspielen konnte, dass ich eigentlich im Moment in guter Laufform bin. Aber naja, egal wie es jetzt lief, also motiviert fürs nächste Jahr bin ich auch. Oder bin ich durch das Rennen umso mehr. Und so ein kleiner Side-Fact am Rand. Magnus Ditlev hat uns ja in Fohlen ziemlich degradiert auf dem Rad. Und ich glaube, mit ähnlichen Wattwerten, die der auch am letzten Wochenende gefahren ist. Also er hat mich degradiert, du warst ja nicht da. Hat er mir 5 Minuten gegeben. Und ich bin in Polen und auch jetzt quasi ähnliche Wattwerte gefahren. Und er war halt nur leicht schneller. Das bedeutet schon, dass da in Polen schon irgendwas passiert ist. Also dass das mit dem Führungsfahrzeug nicht so ganz so optimal lief, wie man das da erwartet. Wobei ich ihm da wahrscheinlich auch, wobei man ihm da wahrscheinlich keinen Vorwurf machen kann, weil der kann ja nicht das Führungsfahrzeug wegmachen, ne? Also er war wohl relativ nah am Führungsfahrzeug, aber es hat mich halt kurz nach Polen schon irgendwie, auch das hat mich ratlos damals hinterlassen, wie ich da 5 Minuten verlieren kann. Aber jetzt weiß man, dass man normalerweise da auch irgendwie mitfahren kann. Gibt's irgendwas, was du sagen würdest, an diesem Wettkampf könne man noch verbessern? Du wolltest ja unbedingt, dass wir auch Kritisches sagen. Es war nämlich so, dass du gefragt hast, auf was soll ich mich denn vorbereiten? Du hast da ein paar Punkte genannt, die offensichtlich waren. Und dann hatte ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass du meinst, ich würde dich schlecht aussehen lassen. Und deswegen habe ich geschrieben, es wird nichts Kritisches geben. Und da hast du gesagt, gerne was Kritisches. Also jetzt könntest du zum Beispiel was Kritisches zum Rennen sagen.
Nee, also du lässt mich ja selten schlecht aussehen. Also selbst wenn du mich im Rennen degradierst oder so, dann ja, liegt das ja irgendwie an anderen Gründen. Aber so haben wir immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Ja, also ich fand Daytona wirklich einen riesen Meilenstein im Triathlon. Der ist eben auch ein richtig guter und gelungener Versuch war, den Triathlonsport attraktiv für die Medien zu machen, also vor allem für Live-Übertragung. Und auch die Umsetzung in der Live-Übertragung, da habe ich jetzt eher mehr vom Frauenrennen gesehen, weil ich das vor unserem Start natürlich noch ein bisschen verfolgt habe und auch interessiert war, wie sich manche Sachen auf unser Rennen auswirken. Aber da war ich echt begeistert, dass sie einige Dinge schon sehr, sehr gut gemacht haben. Vor allem auch mit den vielen Zeiteinblendungen und dem Live-Leaderboard, was die Top 20 immer gezeigt hat. Da könnte man aber sagen zum Beispiel, dass für die Männer die Top 20 auf jeden Fall nicht ausgereicht hat, weil es ja viel interessanter oder noch viel weiter runter geht, wo dann Athleten noch interessant ins Rennen eingegriffen haben.
Da kann ich direkt mal kurz reinkrätschen. Also es gab ja dann hin und wieder auch mal den Rolldown, dass halt auch die unteren Plätze, die weiteren Plätze eingeblendet wurden. Aber was halt natürlich richtig geil gewesen wäre, hatte ich mir in Ratingen auch schon gedacht, dass man, wenn man weiß, dass so quasi so Leute von hinten aufrollen, ne, dass man das halt auch irgendwie einfängt, ne? Also dass du weißt, Sanders kommt. Das ist halt dann so richtig, dass das dann halt so ein richtiges Erlebnis wird von außen. Dass man halt nicht immer nur den Ersten zeigt, ne, sondern halt auch weiß, von denen und denen erwarten wir auch noch, dass die nach vorne fahren, ne. Das, und dann überholen die auch viele, das ist halt dann so ein bisschen mehr Dynamik. Ich weiß, dass das, ich denke, dass das halt für Nesca hat das ja dann produziert. Das war für die halt, glaube ich, jetzt halt auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber wer halt wirklich eine geile Übertragung machen will, der sollte sowas halt auch im Kopf haben. Dasselbe ja auch dann beim Laufen. Wenn man dann weiß, Gustav Iden, ja, der wechselt ja jetzt hinten, aber dann zeigen wir den hin und wieder halt auch mal, wie der läuft. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie nur, also das meiste war ja mobile Kameras, aber die werden ja auch die eine oder andere feste Kamera da haben an der Strecke, ne? Also
ich glaube, gerade in dem auf der Rennstrecke dort im Stadion hatten die ja unendlich viele fest installierte Kameras, wo sie drauf hätten zugreifen können. Ja. Ist natürlich die Frage, wie das dann wieder wirkt, weil wir doch verhältnismäßig klein sind im Vergleich zu den Rennautos und auch nicht ganz so schnell unterwegs sind in dem Vergleich. Aber das wäre tatsächlich was gewesen, wo man eben auch die anderen Athleten dann zeigt und auch vor allem weiter hinten passieren ja dann auch interessante Überholmanöver, dass man da die Action auch noch mehr aufgreift und vor allem, was ja interessant war, dass die Dichte vom Feld von vorne bis ganz hinten so extrem hoch war, aber dass man das auch in den Medien besser mit reinbringt, um eben auch jemanden, der weiter hinten ist, zumindest mal kurz zu zeigen, dass der auch mediale Aufmerksamkeit hat. Er hat ja auch schließlich Fans, die da sind, und auch irgendwie eine Berechtigung. Ich meine, der kriegt ja auch gutes Preisgeld, aber wenn da jemand dann eben gar nicht gezeigt wird, dann ist auch die Frage, wie viel Rennen, wie viel Top-Athleten braucht man tatsächlich, um so ein Rennen durchzuführen zu können oder durchführen zu wollen, wenn trotzdem immer nur die Spitze gezeigt wird. Im Vergleich zu anderen Rennen war das ja schon ein riesen Fortschritt. Also ich würde sagen, es wurde bestimmt schon 4-mal mehr Athleten oder noch mehr Athleten gezeigt wie in üblichen Livestreams oder üblichen Rennen. Also das war schon ein riesen Fortschritt. Aber es könnte doch noch mal ein Stück mehr gehen, um eben dann so kleine Stories noch über die anderen Athleten auch mit einzubinden und mit vielleicht einer zusätzlichen mobilen Kamera, die eben durchrotiert und dann immer mal ein paar Szenen von manchen Athleten einsammelt. Zum einen für die Live-Übertragung, aber dann auch, um eventuell für den Athleten selber, für den betreffenden Athleten selber, dann im Nachgang eventuell auch kurze Videosequenzen zur Verfügung zu stellen.
Aha, du denkst mit.
Ja, es geht ja um wie kann man das, den sehr guten Ansatz, wie kann man den noch besser zu machen?
Ja, es war halt auch so, dass wir vom Veranstalter dann halt viele Bilder zur Verfügung gestellt bekommen haben im Vorfeld und auch nach dem Rennen. Es hat dann nach dem Rennen leider noch 2 Tage gedauert, bis die da waren. Aber das ist ja auch nicht selbstverständlich, wobei das hier selbstverständlich sein musste, weil nämlich fremde Medien eigentlich nicht ins Oval durften. Also zum Beispiel sagt das Trimark, dass die nicht hin durften und dementsprechend muss man da ja quasi dann den Athleten die Bilder zur Verfügung stellen. Wobei ich das halt so ein bisschen kritisch sehe, dass man, ja, sagen wir mal, neutrale Presse halt nicht zugelassen hat, obwohl ich halt nicht genau weiß, ob das tatsächlich auch den, also ich hoffe einfach, dass das der Wahrheit entspricht, dass diese Sichtweise, aber das ist jetzt die ich habe. Aber ich finde, dass es jedem Medienereignis gut tut, wenn man nicht nur die Bilder der Veranstalter hat, sondern halt auch andere.
Absolut, ja, stimme ich voll und ganz zu. Gut, in dem Jahr kam halt die Reisebeschränkung eher noch dazu, wo man ja nicht einfach so hätte reisen können und dann nur eine Medienakkreditierung gebraucht hätte, sondern für uns Europäer ja wirklich eine Ausnahmegenehmigung vom Veranstalter, dass wir überhaupt ins Land gehen durften.
Ja, aber die offizielle Erklärung ist schon, dass Trimark zum Beispiel nicht da war oder andere Fotografen, soweit ich informiert bin, dass in dem Speedway quasi nur die Nesca Medien erstellen durfte. Und das würde ich sagen, das ist jetzt nichts, was, sagen wir mal, zukunftsweisend sein sollte.
Ja, das wäre schade, da bräuchten wir schon einen großen Mix, ja. Die andere Frage ist aber dann auch, also Medien, klar, sollten mehr zugelassen werden, aber die Frage ist dann auch, was eben jetzt in dem auch sehr gut war, dass wir wenige Medienmotorräder oder Autos hatten, also dass da wenig Verkehr auf der Strecke war. Und da würde ich trotzdem dafür plädieren, dass man das limitiert hält, aber den Zugang für stationäre Fotos oder so, dass man den einfach deutlich ausweitet und dass jeder da oder jeder, der da akkreditiert ist, dass da einfach mehr Leute Zugang haben, um Bilder machen zu können.
Ja, das bietet sich ja auf dieser Rennstrecke an, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man dann da nicht an irgendwelche Punkte innerhalb der 1,5 Stunden Radfahren nicht hinkommt, von der man das Bild machen muss. Das ist ja quasi das Problem jetzt auf einer Strecke, wo es nur eine Runde gibt, dass du halt als Fotograf jetzt nicht immer nur ein Bild haben willst, also ein Bildausschnitt. Aber hier konnten sich die Fotografen ja bewegen und es gibt, obwohl es tatsächlich, glaube ich, nur 2 wirkliche Fotografen war, gibt es halt unterschiedliche Bilder von den Leuten, ne?
Ja, genau, das macht der Rennkurs ja auch interessant, dass du als Fotograf dich nicht bewegen musst. Du kannst ja an einer Stelle eigentlich rund um die Uhr interessante Bilder schießen, weil das Rennen eben sich immer oder sehr lokal abspielt und man immer eigentlich eine sehr gute Übersicht dann hat.
Jetzt habe ich eine Lanze für Streammarkt gebrochen. Ich wollte kurz noch Skritches anmerken. in dem Zusammenhang, der dann auch noch meine Rennstrategie begründet. Und zwar war es so, dass der Trimark-Artikel, der dann halt auch noch geteilt wurde, über das Männerrennen damit anfing, Sebi Kienle ausgeschieden. Ich finde, das ist einfach ein No-Go. Also wenn Sebi Kienle der einzige deutsche Starter wäre und selbst wenn, also man muss ja nicht alles mit nationaler Brille betrachten, ne? Aber klar, es geht um Klicks und so weiter. Aber ich finde, wenn da 6 andere deutsche Starter sind, dann kann man nicht den Artikel damit anfangen, dass irgendwer ausgestiegen ist. Auch wenn der mal Hawaii gewonnen hat. Und vielleicht war er unter den Deutschen dieses Jahr der, der am höchsten gerankt war, obwohl ich das gar nicht genau weiß, wenn man nach der Tree-Rating-Skala geht, ob er da wirklich der höchste war. Aber es war jetzt auch nicht, dass man gedacht hat, der gewinnt das jetzt total sicher. Also Podium vielleicht, aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das war so ein heißer Kandidat, dass man den unbedingt jetzt als ersten da erwähnen muss. Und dann habe ich mir noch den Podcast angehört zum Rennen und da wurde halt, es wurde erst über das Frauenrennen geredet, aber es wurde halt erst in Minute 52 gesagt, wer denn der beste deutsche Athlet war. Du als 10. Und vorher wurde schon eine halbe Stunde über das Rennen geredet und das finde ich halt einfach echt traurig. Also das kann man machen in Medien, wo man, also was weiß ich, die FAZ, der Spiegel oder so, ne, wenn die halt eine breite Masse ansprechen, aber ein Fachmagazin, wovon man ausgeht, dass die wirklich alle deutschen Profiathleten, die bei, ja, es war ja nun mal das größte Rennen des Jahres, was jetzt auch nicht schwer war, aber bei so einer Meisterschaft starten, die die kennen, da kann man ja nicht damit anfangen, dass irgendwer ausgestiegen ist. Also das fand ich echt traurig. Dazu musst du jetzt gar keine Stellung nehmen, weil du da tatsächlich betroffen bist. Aber das wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal loswerden. Also ich habe noch ein paar Punkte, die man beim Rennen verbessern könnte. Das eine war die Wettkampfbesprechung. Die war nämlich total analog. Also sowas habe ich echt lange nicht mehr erlebt, dass einem einfach nur mündlich mitgeteilt wurde, wann die Startzeiten sind und so, und dass man das sich dann selber notieren konnte. Aber ich glaube, ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Und das zweite waren die Verpflegungszonen beim Laufen. Wie hast du die denn so wahrgenommen?
Die Verpflegungszonen?
Ja.
Also die Verpflegungsstellen beim Laufen, also ich fand es eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil
was? Tatsächlich Stopp! Ja, okay, erzähl du erst mal, was hast du
an dem? Aber gut, es gibt natürlich auch Verbesserungspotenzial. was ich gut fand an den Verpflegungsstellen, ist, dass sie waren, ich sag mal, ausreichend lang, man könnte es noch ein bisschen weiter in die Länge ziehen, aber sie waren ausreichend lang. Aber was ich gut fand, muss ich ehrlich sagen, ist, dass wir eine Wasserflasche hatten, also eine komplette Flasche und nicht nur ein Becher, weil in so einem Becher ist eigentlich kaum was drin. Und da muss man dann 3, 4, 5 Mal greifen und hat immer noch zu wenig. Und so hat man wirklich eine Flasche gehabt, wo man eben ausreichend trinken konnte und den Rest dann einfach zum Kühlen weiter über den Körper verteilen konnte, was bei den Temperaturen, wir hatten zwar angenehme Temperaturen, aber es war trotzdem absolut notwendig und ich habe das an meiner Leistung auch gemerkt, da wollte ich auch nochmal spezifischer in die Laufzeiten und Laufdaten reinschauen, aber ich denke schon, dass ich einen krassen Tempounterschied hatte nach einer Verpflegungszone bis zur nächsten Verpflegungszone dann immer, dass ich da immer so leichte Stufen habe, die dann immer wieder abfallen zur nächsten Verpflegungszone. Obwohl wir ja wirklich angenehme Temperaturen hatten, und es war bewölkt. Und dann, ja gut, also du hast viel Kritik anzubringen. Was ich an Kritik habe, war vielleicht dann über andere Verpflegungsarten, dass zum einen die Cola aus der Dose, ich meine, gut, das hat in der Zeit jetzt den Vorteil, dass es halt wirklich verschlossen ist, aber das war wirklich nicht unbedingt effizient, also beim Öffnen ist dann ziemlich viel erstmal rausgeschwappt und dann hat man auch nur sehr wenig rausbekommen, also da könnte man sich überlegen, wie man das vielleicht besser löst. Aber jetzt bin ich gespannt, was du an Kritik noch
anziehst. Ja, das war so ein Punkt. Es war, also ich gehe auch mit, dass es ausreichend Verpflegungszonen gab, 2 Stück pro Runde, das reicht. Vor dem Rennen hat halt irgendein Athlet gefragt, ich glaube, es war eine Athletin, er hat gefragt, ob es denn auch Cola gäbe. Und dann mussten die kurz nachfragen und ich glaube, dann haben die erst die Verpflegungszone mit Cola eingerichtet, weil es gab halt einfach Cola-Dosen. Und das ist jetzt, kann man machen, ist aber nicht ganz so clever. Also eine verschlossene Cola-Flasche hätte ich noch verstanden, aber eine Cola-Dose, die man so greift, wenn die auf dem Tisch liegt, du hast gesagt, es spritzt die Hälfte raus, bis man die mal auf hat. Und dann waren die Getränke alle so typisch amerikanisch eiskalt, ne? Bedeutet also, man konnte 1 Schluck oder 2 in den Mund nehmen, musste die dann erstmal leicht aufwärmen.
Ja.
Und dann war die Verpflegungszone ja auch fast schon wieder vorbei. Also jetzt nicht, dass sie besonders kurz war, aber wenn ich halt erstmal das Getränk quasi in mir aufwärmen muss, dann brauche ich halt ein bisschen Zeit. Und gerade wenn ich sowas, weiß ich, 3:30 oder so laufe. Aber das ist halt einfach so typisch amerikanisch, ne? Also ich habe zum Beispiel das Wasser fast nur dazu benutzt, um es mir über den Kopf zu schütten, weil es einfach so kalt war. Und danach gab es dann an der ersten Verpflegungszone gab es halt ISO, an der zweiten gab es dann die Cola. Und die ISO war dann wieder in einem Becher, wo halt wirklich nur so 2 Tropfen drin waren. Und die waren dann halt halbwegs warm. Also das ist halt der Vorteil von den, zumindest mal in Amerika, wenn es halt Becher gibt, weil du halt, weil es dann halt nicht so eiskalt ist.
Das stimmt, ja. Ja, mit der Kälte hatte ich jetzt nicht so die Probleme oder fand es eigentlich okay.
Also ich glaube, dass ich nämlich deshalb einen Toilettenstopp einlegen musste, weil ich diese eiskalte Plörre mir da reingekippt habe und das einfach meinen Magen dann total überfordert hat. Aber es ist halt in Amerika einfach so und ich glaube, darauf muss man sich halt auch einstellen. Also ich glaube, dass, also was ich halt nächstes Mal besser machen würde, ich würde halt einfach mehr Gels mitnehmen. Also ich hatte jetzt ein Gel dabei, da war ich echt dankbar. Ich hätte halt einfach mehr mitgenommen. Und dann hätte ich das mit dem Wasser schon gemanagt bekommen. Aber wenn du dann halt noch quasi Kohlenhydrate aufnehmen willst, dann, und das halt ewig braucht, bis das warm wird, das hat halt einfach nicht funktioniert. Bei mir.
Ja, also man könnte eventuell die, vor allem die Trash so nach einer Verpflegungsstelle vielleicht nochmal verlängern, dass man mehr Zeit hat, dann auch die Dose oder die Flasche zu leeren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das wäre halt auch eine Maßnahme. Also, ich bin halt im Rennen nicht so darauf gekommen, dass ich die Wasserflasche hätte auch ein Stück weit mitnehmen können, wie das Matt Hansen gemacht hat, ne? Das wäre sicherlich, hätte mir sicherlich auch geholfen. Aber na gut, ich bin eh sehr angematscht schon vom Radfahren gekommen. Und da war ich halt dann im Kopf halt einfach nicht mehr voll da. Also nicht mehr richtig schnell. Und ich glaube, wenn ich halt schnell im Kopf gewesen wäre, hätte ich das vielleicht noch ein bisschen besser managen können. Aber es ist halt einfach so mein Ding.
Ja, hoffentlich haben wir nächstes Jahr öfters die Möglichkeit, dann solche Rennen dann zu machen und unsere eigenen Ideen, wie wir unser Rennen verbessern wollen, aber auch dann der Veranstalter, dass der da auch zurückkommt und das noch besser macht, aufzugreifen.
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt das erste Rennen, das die PTO quasi richtig an den Start gebracht hat. Und ich würde halt gerne mal so ein bisschen für Transparenz sorgen, was die PTO eigentlich ist oder will, weil das war mir vorher oder ist vielen nicht klar und ist mir jetzt auch nicht so 100%ig klar, aber ich glaube, ich bin ein bisschen näher daran, was die Idee ist. Also ich erzähle das mal und dann kannst du mich ja vielleicht ergänzen. Die PTO war früher ein Zusammenschluss von Profi-Triathleten, die sich gedacht haben, oder überlegt haben, wie können wir Profi-Triathlon attraktiver machen, in erster Linie eigentlich finanziell, dass man davon leben kann. Jetzt in den letzten Jahren ist halt ein Investor eingestiegen aus der Schweiz, der schon verschiedene andere Startups quasi groß gemacht hat. Und es geht jetzt der PTO darum, dass man mit Triathlon Geld verdienen will auf Dauer. Und da haben die sich halt das Vorbild aus anderen Sportarten genommen, aus dem Tennis, der PTA oder aus dem Golf. Und man will quasi den Sport jetzt so medial aufbereiten, dass er halt für andere Medien interessanter wird und damit will man halt mehr Preis, also dadurch will man halt auch die Möglichkeit schaffen, dass die Profi-Triathleten davon besser leben können. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Oder habe ich das schon ganz gut zusammengefasst?
Du hast das ja schon sehr gut zusammengefasst, was so die Grundidee oder die Hintergründe waren. Aber ich möchte das trotzdem noch mal ein bisschen weiter ausweiten. Das geht halt hauptsächlich auch auf die Preisgeldsituation zurück, wie und auch das die Entwicklung von den Einnahmen von Profi-Triathleten von Veranstaltungen, also von Ironman oder anderen Rennveranstaltern, dass wir da eher eine rückläufige Tendenz haben, obwohl die Startgelder, die die Amateure bezahlen, ja richtig steigen, Triathlon eine sehr junge Sportart ist und auch das mediale Interesse eigentlich ja zunimmt oder vor allem auch die medialen Verpflichtungen für die Athleten wird mehr. Und da ist eigentlich schon für so eine boomende Sportart wie Triathlon ja eigentlich ist, ist es ja fast unerklärlich oder schwierig zu sehen, wenn man sagt, okay, die Preisgelder, die sind schon über Jahre konstant beziehungsweise sogar rückläufig, wenn wir dann Inflation noch mit einrechnen. Also wenn wir jetzt nur mal die letzten 10 Jahre nehmen oder die letzten 20 Jahre, also wenn man von 2010 bis 2020 Inflation ungefähr in Deutschland mit einrechnet, kommt man auf 25% Verlust, dann bleibt das Preisgeld aber ja gleich oder teilweise sinkt sogar noch. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine ersten Rennen, ich habe für Challenge Fuerteventura, das war mein erster Sieg, hatte ich 5.000 € Preisgeld bekommen. Da müsste ich jetzt schon überhaupt ein Ironman 70.3 Rennen oder ein Challenge Rennen über die Halbdistanz finden. Oder da gibt es kaum welche, die so viel überhaupt ausschütten. Das sind dann schon, müssten dann schon Championship Rennen sein auch. Aber in einem normalen Rennen ist man da weit von dem Niveau entfernt. Oder anderes Beispiel, 2015 beim 70.3 Rally hatte ich noch 10.000 US-Dollar gewonnen. Das gibt's jetzt auch kaum mehr.
Das gibt's überhaupt nicht mehr. Also eine Kontinentalmeisterschaft ist. Dann kann man da mehr als 5.000 Dollar gewinnen. Wobei 5.000 Dollar immer noch weniger sind als die 5.000 €, die du auf Fuerteventura gewonnen hast.
Zum Beispiel. Und bei den regionalen Championships haben sie jetzt den Breakdown quasi verändert. Also man gewinnt hinten noch mehr Geld, aber in der Spitze auch weniger. Also jetzt würde ein Sieg bei einer Europameisterschaft, bei einer 70.3 Europameisterschaft oder Nordamerikameisterschaft 12.000 US-Dollar wert sein, während das damals bei 2016 in Wiesbaden noch 14.000 US-Dollar gewesen sind. Und da hat man halt schon, oder vor allem bei den kleineren Rennen wird ja der Unterschied noch größer. Oder auch ein Rennen, wo ich sehr gerne gestartet bin und wo ein richtiges Highlight-Rennen ist, ist der 70.3 Oceanside in Kalifornien, wo es eigentlich lange Zeit war, dass ein 50.000 US-Dollar Rennen, das heißt, der Sieger hat 10.000 US-Dollar bekommen. Und jetzt wurde das downgegradet auf 30.000 und der Sieg kriegt 4.000 US-Dollar. Da muss man sich auch überlegen, vor allem als Europäer, wo man ja doch hohe Reisekosten hat, wie viel am Ende dann von dem Preisgeld, selbst wenn du das Rennen gewinnst, noch übrig bleibt, um sowas zu machen.
Man muss halt sagen, dass ich dann halt einfach, also ich weiß halt nicht, wie es früher war, aber ich kann nur sagen, wie es bei mir ist, dass ich halt meine Rechnung in meiner Kalkulation vom Jahr spielt, das Preisgeld halt einfach keine Rolle. Also das ist klar, man kommt's hier und da, aber das Entscheidende ist halt für meine Kalkulation, was die Sponsoren bezahlen. Meine Sponsoren bezahlen meistens einen festen Betrag und halt Prämien, die ich für Platzierungen bekomme. Und die Platzierungsprämien, die meine Sponsoren mir bezahlen, sind halt deutlich höher als das Preisgeld, was ich bekomme. Jetzt würde das bei einem Hawaii-Sieg oder jetzt bei einem Sieg hier beim PTO-Rennen sicherlich ganz anders sein, aber das gewinne ich ja auch beides nicht. Aber bei diesen Beispielen, die du dir jetzt genannt hattest, wäre das quasi immer so, dass die Prämie meiner Sponsoren höher wären als das, was der Veranstalter bezahlt.
dem stimme ich 100% zu, ja. Und also das ist bei mir, gut, zum einen hat das bedingt, dass natürlich die rückläufige Preisgeldentwicklung, aber auch dadurch, dass ich seit 2014 natürlich auch mehrere Sponsoren gefunden habe, die da bereit sind, die Leistung auch zu honorieren. Und das ist aber auch das Problem an der ganzen Geschichte, weil Ironman weiß das natürlich auch. Und die versuchen eben, das Preisgeld so systematisch immer ein bisschen kleiner zu machen, weil wir Profis ja trotzdem starten, weil wir eben gewisse Bonis von unseren Sponsoren bekommen. Und das ist dann eben auch der Hintergrund, warum sich die PTO formiert hat, um dem eben einfach eine vereinigte Stimme oder ein größeres Stimmgewicht von Athleten entgegenzuwirken, um dem Trend eben entgegenzuwirken. Und ich meine, das ganze Szenario wird noch mal schlimmer, wenn man als Europäer den Euro-Dollar-Wechselkurs mit einfließen lässt. Also auch da hätten wir von 2000 bis 2025, von 2000 bis 2020 ungefähr Wechselkursveränderung von minus 25%. Und wenn man nur die letzten 5 Jahre betrachtet, von 2015 bis 2020, hätten wir auch wieder minus 10% oder minus 11%. Also da kommen schon mehrere Faktoren dazu, dass das Preisgeld deutlich weniger wird. Auf der anderen Seite wird vor allem die Hawaii-Reise wird ja dann teurer. Zum einen, weil die Amerikaner halt wissen, okay, das ist Hochsaison, da können wir die Preise richtig anziehen. Und weil der Dollar im Vergleich zum Euro ja teurer geworden ist in verschiedenen, also kommt drauf an, welche Jahre man vergleicht, aber wie gesagt, von 2000 bis 2020 hätte man 25% und wenn man nur die letzten 5 Jahre betrachtet, hätte man 11% Veränderung. Und das muss man natürlich alles mit in die Kalkulation einfließen lassen.
Ja, ich denke, wir brauchen nicht nur über das Geld zu reden, sondern es geht halt auch so ein bisschen um Wertschätzung. Ne? Ich denke, wir haben einfach, die Profis sind einfach wichtig für die Ironman-Rennen, dass die quasi eine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Aber das scheint für Ironman halt nur ein Aspekt zu sein. Die Haupteinnahmequelle sind ja ganz klar der Amateursport. Und ich glaube und ich denke, die PTO glaubt halt auch, dass man halt über eine gute Mediendarstellung auch Geld verdienen kann oder deutlich mehr Geld verdienen kann, als das Ironman jetzt macht. Und das muss ja, das bei dir klang es jetzt so ein bisschen, wir wollen, also wir haben was gegen Ironman. Ja, wir haben was gegen Ironman, dass wir schlecht bezahlt werden. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Gegenpol sein, sondern wir wären ja auch damit glücklich, wenn Ironman mehr dafür sorgt, dass wir mehr in die Medien kommen, wovon wir mehr hätten und wovon Ironman halt auch mehr hätte, ne? Also das ist ja dann der zweite Punkt, ne? Es geht halt klar um Preisgeld, aber es geht halt auch um eine gescheite TV-Übertragung. Und wenn man die anbietet von einem Rennen, was attraktiv ist, haben wir jetzt gesehen, dass die Sportschau da dann auch einsteigt.
Ja, man hat ja auch vor allem in den USA oder in anderen Ländern außerhalb von Deutschland, wo war die Berichterstattung oder das Aufspringen in der Medien ja, glaube ich, sogar noch größer. Und das macht es natürlich dann interessant, wenn man wirklich ein TV-fähiges Format findet, wo nicht nur die Ergebnisliste dann interessant ist, sondern auch der Weg dahin. Weil aktuell ist es ja so, okay, oder bei vielen anderen Rennen ist ja so, wir haben ja paar große Namen natürlich auch, paar Athleten, die starten. Dann passiert das Rennen und irgendjemand gewinnt das, wird Zweiter, wird Dritter, worüber die Medien berichten können. Aber der Weg dahin, dass man so die Reise, dass man da das, was auf dem Weg passiert, das wird ja eigentlich kaum irgendwo aufgegriffen, dass es da enge Duelle gibt oder so. Ja, man kann vielleicht darüber schreiben, aber wirklich das ins Bild, ins TV zu bringen, das ist ja aktuell eigentlich kaum der Fall. Und so war eben auch der Ansatz dann von den PTO-Rennen, dass man da eben eine gute mediale Aufarbeitung macht und das dann fürs TV attraktiv macht und im besten Fall natürlich auch als TV-Vermarkt dann TV-Format dann mittel- bis langfristig auch vermarkten kann und dann die Live-Übertragung, dass die eben keine Kosten mehr verursacht, sondern eben dann auch hohe Einnahmen generiert, die uns als Triathlonsport insgesamt natürlich dann viel weiterbringen kann und viel und ganz neue Möglichkeiten auch eröffnet, den Sport aufzustellen und auch Sponsoren und andere Werbepartner zu präsentieren.
Ja, das widerlegt halt auch so ein bisschen das, was wir jetzt gesprochen haben, dass die PTO hauptsächlich den hilft, die es sowieso schon genug haben, ne? Also klar, die Leute, die in dem PTO-Ranking vorne sind, die bekommen mehr Geld als die, die hinten sind, ne? Also es gibt eine Staffelung und es gab halt auch andere Kriterien, um in die PTO reinzukommen. Also der eine oder andere hat da, um den Vertrag zu unterschreiben, hat da mehr Geld bekommen als andere. Aber man muss halt auch einfach sagen, dass halt diese Leute leben ja nicht von dem Preisgeld, wie viele kleinere Athleten. Und ich glaube, man versucht halt jetzt mit den besten Athleten den Kuchen irgendwie größer zu machen.
Ja, also man sieht es ja auch an der Staffelung dann, wie das Preisgeld runtergeht und auch auch im Ranking die Bonuszahlungen, dass klar, die vorne partizipieren natürlich am meisten davon, aber im Vergleich zu anderen Rennen geht der Breakdown viel weiter oder viel flacher auch runter. Also wenn man es zum Beispiel Ironman Hawaii vergleicht, wo der Dritte dann nur noch ein Drittel von dem bekommt, was der Sieger bekommt, hat bei der PTO beispielsweise ist es die Hälfte. Also das ist vom Verhältnis her deutlich mehr. Also es wird immer flacher. Und das muss auch das Ziel sein, glaube ich, dass wir mehr Rennen bekommen, wo einfach in der Dichte von den Athleten her sehr stark sind, die aber dann auch entsprechend honoriert werden, dass eben auch ein 10. Platz oder selbst, wie es jetzt in Daytona war, dass allein die Teilnahme auch dafür sorgt, dass und das Finishen dafür sorgt, dass keiner mit einer negativen Bilanz dann nach Hause geht. Also dass man eigentlich mit dem zumindest die Reisekosten wieder gedeckt bekommt, ohne Sponsorenhilfe.
Also das ist ja auch so ein singuläres Phänomen im Triathlon, dass es außer auf Hawaii quasi keinen Ort gibt, wo zumindest mal die besten Langdistanz-Triathleten nochmal zusammenkommen, sondern dass die sich das ganze Jahr so ein bisschen aus dem Weg gehen. Ich glaube, das tut unserem Sport auch nicht unbedingt gut, gerade was so die mediale Vermarktbarkeit angeht. Wenn man halt weiß, der eine startet in Frankfurt und der andere startet in Roth und der dritte startet in Klagenfurt, dann wird es halt einfach schwieriger, dafür eine TV-Übertragung zu bekommen, ohne jetzt den einzelnen Veranstaltungen da jetzt die Wertigkeit absprechen zu wollen. Aber das ist ja quasi die Angst vieler Amateursportler, wenn die daran denken, dass sich offensichtlich die Profis jetzt zusammengetan haben, um für sich quasi eine bessere Ordnung hinzubekommen, dass die Interessen des Amateursports ein bisschen hinten runterfallen. Es war jetzt ja in Daytona auch so, dass es quasi keinen gemeinsamen Start mehr gibt, obwohl es halt in vielen Rennen ja auch nicht mehr so gibt. Aber was würdest du den Amateursportlern sagen, die damit kommen? Die sagen, ja, ihr denkt nur an euch.
Das ist eine gute Frage, wo ich eigentlich so jetzt noch gar nicht direkt drüber nachgedacht habe. Ich kann, also nur was ich kenne von einem Freund, der jetzt in Challenge Daytona auch gestartet ist, da ist es halt auch der Vorteil, du machst dein Rennen und dann kannst du das Profirennen zuschauen sogar. Also die Möglichkeit gibt es halt dann auch, dass du zwar nicht mehr mit den gleichen Athleten starten, mit den Profiathleten startest und das hast, aber du hast quasi dein Rennen an dem Ort und hast danach die Möglichkeit, das Profirennen noch anzuschauen und ja, dir dann das ein bisschen anders zu legen. Aber der direkte Vergleich, der hinkt natürlich ein bisschen oder der fehlt an der Stelle. Wobei aber auch grundsätzlich so, also das habe ich jetzt nicht aus eigenen Quellen oder so, aber das Feedback von als Ironman mit angefangen hatte, dass sie reine Amateurrennen machen und uns Profis quasi da außen vor lassen, war ja bei den Amateuren eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also die hatten ja da auch viele quasi das als positiv beziehungsweise als nicht notwendig erachtet, dass wir da auch mit starten, sondern sind da mit ähnlicher Motivation, ähnlichen Einstellungen und Erlebnissen da reingegangen. Aber wäre natürlich interessant und da müsste man vielleicht dann doch mehrere Age-Gruppe auch befragen, was die davon halten oder was da die Gründe genauer sind.
Ja, ich würde noch mal kurz ein paar Chancen nennen, die das quasi bietet, so Rennen so ein bisschen voneinander zu trennen. Ich habe nach Davos, der Challenge Davos, die abgesagt wurde, so einen kleinen Shitstorm geerntet, dadurch, dass ich mich da aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, dass man das Rennen durchaus hätte nach einer Unterbrechung weiterführen können. Aber dadurch, dass wir so ein großes Feld waren, dass das wahrscheinlich dann keinen Plan mehr gab für eine Weiterführung nach dem relativ späten Abbruch, also halt während des Schwimmens. Ich finde halt, du hast halt einen Punkt schon genannt, dass selbst wenn man das das Rennwochenende integriert, dass man dann halt als Amateur auch die Möglichkeit hat, das Profirennen zu schauen, ne? Also natürlich wäre es gut, wenn das Profirennen später wäre, weil dann sind halt alle entspannter, ne? Ich habe ja schon mal vorgeschlagen, die Profis könnten auch der Besenwagen in dem Feld sein. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber man kann auch Radstrecken oder Strecken allgemein anders designen, dass die halt für Zuschauer interessanter werden. Weil im Moment ist es ja so, dass wir die Strecken so designen, dass die ganzen Leute draufpassen, ne? Und wenn wir aber jetzt, sagen wir mal, einen 10-Kilometer Rundkurs machen, dann könnte man den so designen, dass halt die Zuschauer quasi, du siehst den Athlet dann halt 9 Mal auf einer Mitteldistanz, ne? Also im Moment, also das wäre halt auch was, wo man sagen könnte, ja, das wäre vielleicht auch zuschauerfreundlicher und man kann es halt einfach übertragen, weil der Kurs halt kleiner ist, ne? Also ich denke, das bietet halt auf jeden Fall Chancen, die man halt diskutieren kann, dass man die Rennen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr separiert, als das jetzt so sein. Natürlich, ich bin mir dessen bewusst, dass die Zuschauer, die an der Strecke sind, zum Großteil daher kommen, dass das Angehörige sind oder Leute, die selber starten, ne? Also das ist mir schon klar, dass die Amateure, die Zuschauer auch an dem Rennen sind. Und ohne Zuschauer, habe ich dieses Jahr gemerkt, ist das teilweise echt eine traurige Veranstaltung.
Ja, also vor allem der Ironman in Florida, wo ich jetzt auch war, also da kommt man sich teilweise ohne Zuschauer wirklich so vor, als ob es ein normaler Lauf wäre, weil da die Laufstrecke auch nur mit Hütchen, die alle paar, keine Ahnung, vielleicht alle 50 Meter von der Straße getrennt werden und dann da der Autoverkehr auch ganz normal weiter passiert, so als ob das Rennen gar nicht passieren würde. Also das gehört schon dazu, die Zuschauer und auch die Begeisterung. Und ich glaube auch nicht, dass es die bisherigen Rennen ersetzen wird oder so. Also das ist zum einen ja nicht das Ziel und wird auch nicht so einfach passieren. Also die jetzigen Rennen haben generell nach wie vor ihre Daseinsberechtigung und sind auch unheimlich interessant für uns. Aber es geht natürlich auch darum, was können wir daraus lernen, was können wir besser machen und eventuell springen die Rennen vielleicht auch drauf an oder es hilft ja dann eventuell auch die Rennen mit besseren Übertragungen auszustatten, wenn man erstmal so den Medienappetit macht auf Triathlon als Übertragung. Da sind wir jetzt eben in der Phase, wo ich glaube, dass man das ganz gut hinbekommen hat mit einer TV-Übertragung, wo das attraktiv ist und wo man jetzt aber quasi auch den Medien mal was gegeben hat zum Testen, um dann später Events besser vermarkten zu können auch.
Wo wir uns einig sind, dass es auch halt auf jeden Fall nicht schadet, dass es kein Duopol gibt mit Ironman und Challenge, sondern dass wir halt mindestens noch einen Player haben, der da auch mit turnt, obwohl der halt auch ein bisschen, wo man dem immer ein bisschen unterstellt, dass der ein bisschen zu stark mit Challenge verbandelt ist, aber auf das möchte ich jetzt eigentlich nicht noch eingehen, weil das halt auch einfach zu intransparent für mich selber ist.
Ja, da besteht noch ein bisschen Aufklärungsarbeit und muss man auch so ein bisschen warten, was die Zukunft da bringt in den ganzen Mix, der ja selbst für uns als Profi-Triathleten nicht ganz durchschaubar ist, da gebe ich dir recht. Und das Ganze muss natürlich dann auch wirklich unabhängig bleiben und auch langfristig auch, also die Langfristigkeit muss da auch dann wirklich im Vordergrund stehen. Hat ja auch oft gesehen, dass hier und da mal jemand versucht hat, was Neuartiges zu bringen, was aber dann auch wieder relativ schnell vorbei war. Und dann ein paar Jahre später redet auch keiner mehr darüber. Aber das ist von der PTO ist ja zum Glück auch ein langfristiger Ansatz, um da wirklich was bewegen zu wollen. Und ich hoffe jetzt auch mal, dass da keine übereiligen Entscheidungen fallen oder irgendwas passiert, sondern dass man das wirklich nachhaltig und Schritt für Schritt macht und auch uns Athleten auch gut informiert, in manchen Sachen vielleicht noch besser informiert. Du hast das Race Briefing schon angesprochen, das wäre ein Punkt, aber auch welche Rennen dann tatsächlich stattfinden werden nächstes Jahr. Das ist ja auch so eine Sache, die uns dann sehr beschäftigt und ja, wo dann auch die Reise hingehen soll und auch was man bekommt an Bildern und wann, dass man da einfach mehr Standards findet, dass alle Seiten besser wissen, was sie am Ende haben. Und ein Vorteil von der TV-Übertragung ist natürlich auch, dass der Triathlonsport dann besser skalierbar ist. Also du kannst einen Marketingwert dann viel besser analysieren und darstellen und auch besser in die Argumentation dann für Vertragsverhandlungen, für Sponsoren mit einbringen, wenn du einfach das über TV-Minuten, Werbeminuten, Werbewert etc. dann Zahlen präsentieren kannst, die dann einen Mehrwert generieren und die auch der Sponsor dann tatsächlich als Mehrwert intern quasi kommunizieren kann und auch kein schlechtes Gewissen haben muss oder beziehungsweise das auch nachvollziehen kann und argumentieren kann und sagen kann, hey, wir haben hier den Athleten, der startet bei dem Rennen und dafür haben wir die Aufmerksamkeit. Das Tracken von solchen Sponsorenausgaben ist im Triathlon ja doch eher sehr schwierig, weil sehr viele kleine Medien dann oder auch wo man nicht genau weiß, wie viel Auflage das hat, wie viel Reichweite, das könnte im Triathlon ja auch nochmal eine große Veränderung bringen.
Ja, und gerade, also am einfachsten zu tracken ist es ja im Moment mit Social Media und das würde auf jeden Fall dazu helfen, dass man weniger Influencer ist und wieder mehr ein Sportler, was mir auf jeden Fall entgegenkommen würde, obwohl natürlich beides durchaus dazugehört. Aber ja, das ist ja im Moment die einfachste Art, jemanden zu tracken. Ich will dieses Interview nicht beenden, ohne dir die Möglichkeit zu geben, eine Gegenfrage zu stellen. Ich habe dich darauf nicht vorbereitet, dass du die Möglichkeit hast. Möchtest du dem trotzdem spontan nachkommen?
Ja, gerne. Doch, nee, schön, dass ich die Möglichkeit habe, auch eine Frage zu stellen. Wie glaubst du deine Chancen für weitere Rennen, die so sind? Und was würde es für deine Saisonplanung bedeuten, wenn es jetzt mehrere solche Rennen gibt?
Ja, also man muss vorwegschieben, dass ich nicht den Luxus habe, im Gegensatz zu dir, die Hawaii-Quali schon fix zu haben für nächstes Jahr. Das ist trotzdem mein erstes Ziel, mich für Hawaii zu qualifizieren, weil man muss einfach sagen, dass da im Moment noch die Medienaufmerksamkeit Nummer eins ist. Und natürlich das auch schon das Rennen ist, was mich am meisten reizt, ne? Also wo ich halt einfach weiß, da kommen die Besten der Welt mit der besten Form zusammen. Auf der anderen Seite war das hier natürlich schon so ein Ding, wo du halt gemerkt hast, dass du auf der Mitteldistanz halt auch eine Chance hast gegen die Besten, wenn halt wirklich bei dir alles auch gut läuft. Aber du hast es auch schon gesagt, man muss das Training verändern, ne? Also für mich ist die Grundbedingung, dass die 20-Meter-Regelung bestehen bleibt, sonst machen diese Rennen für mich keinen Sinn. Sollte die bestehen bleiben, könnte ich mir durchaus vorstellen, dafür auch zu trainieren. Aber ich glaube, das, was ich ändern könnte im Vergleich zu dem Training, was ich jetzt gemacht habe, war tatsächlich weniger intensiv und mehr Radfahren zu trainieren, weil ich habe relativ intensiv trainiert, einfach mit dem Hintergrund, dass ich gedacht habe, ich brauche diese maximale Geschwindigkeit, gerade beim Laufen. Und wenn du so ermüdet vom Rad steigst, brauchst du wahrscheinlich gar nicht diese maximale Geschwindigkeit, sondern halt, du hast ja gesagt, du musst halt in dieser Threshold Zone, da musst du halt besser sein, ne? Also musst halt nicht 3:10 laufen können, obwohl ich das wahrscheinlich auch nicht geschafft hätte, ne? Also sagen wir mal 3:15, sondern musst halt solide 3:10 laufen können, aber das nach einem harten Radfahren.
Also du hättest auf jeden Fall auch Bock, da mehr zu machen und dich mehr darauf zu fokussieren.
Ja, also ich hätte mir vorher zum Beispiel nie vorstellen können, für einen 70.3 in die USA zu fliegen, ne? Weil ich halt einfach, weil mir einfach das Risiko auch zu groß ist. Dann werde ich dann beim 70.3 Fünfter und dann habe ich Minus gemacht. Und das kann ja durchaus mal passieren.
Das kann und, sogar mit einem guten Rennen noch passieren.
Ja, und je nachdem, wie die Preisgeldstaffelung ist, die muss halt nicht so sein wie hier. Also nicht so extrem, ne? Also es wäre natürlich schön, wenn es so ist. Aber ist das so halt einfach berechenbarer, ne? Also du weißt halt einfach, wenn du gut drauf bist, dann musst du einfach in allen Disziplinen das abrufen, was du kannst. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass du weit vorne bist. Und 70.3 früher ist halt, war halt immer so ein bisschen, also früher, also eher so in den letzten 3-4 Jahren, ist halt immer, war für mich halt immer so ein bisschen unberechenbar, weil ich nicht weiß, mit wem ich aus dem Wasser komme und ob die überhaupt irgendein Interesse haben, mit mir zusammen Rad zu fahren. Und wenn ich dann alleine nach vorne fahren muss, dann ist das Rennen quasi schon gelaufen, wenn ich aus dem Wasser komme.
Absolut, ja. Also ich glaube, bei mir ist insgesamt ähnlich. Also klar, die Klassiker, Hawaii, Rot und so, die werden nach wie vor die Hauptrennen bleiben, wo man sich auch dann langfristig und so und auch mit viel Training und Trainingswochen dann auch speziell darauf vorbereitet. Aber ich habe es bei mir auch gesehen, dass so die 70.3-Rennen in letzter Zeit mehr so Beiwerk geworden sind, weil ich zum einen bei 70.3-WM durch die aktuellen Regeln eben meine eigenen Chancen nicht so hundertprozentig sehe. Nizza hatte ich jetzt nochmal voll angegriffen, aber grundsätzlich gibt es da eben relativ wenig. Und jetzt nach dem Rennen muss ich sagen, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, dass die 70.3 oder dass die Halbdistanz an Attraktivität in den letzten Jahren eigentlich eher verloren hat, als dazugewonnen hat. Früher gab es ja dann auch noch die, ich meine gut, zum einen hatten wir die 70.3-WM in Zell am See, das war natürlich ein Highlight, 2015. Und dann hatten wir auch noch gab es ja da die Rennen mit Challenge Bachrhein und anderen hochwertigen Rennen, wo da eben die 70.3 auch wirklich attraktiv war und wo man auch viel gemacht hat. Und in den letzten Jahren ist das ja alle so ein bisschen dahin getümpelt und hat jetzt mal wieder einen neuen Versuch, wirklich richtig attraktiv zu sein. Und auch, wo ich selber sage, ich habe da auch Chancen, Teil davon zu sein. Also das war ja auch so, dass meine Chancen so auf 70.3 dann eher mit im Stärken-Schwächen-Profil eher nachgelassen haben, Jahr für Jahr. Und jetzt muss ich aber sagen, okay, ich habe da auch durchaus Chancen, vorne mitzumischen.
Ja, also das sieht man ja auch eigentlich so an deinen Erfolgen, dass du also vom Typ her bist ja eigentlich schon so ein klassischer Langdistanzathlet von deinem Stärken-Schwächen-Profil, aber du hast halt auch schon schon unglaublich viele Erfolge auf der 70.3-Distanz und offensichtlich scheinen diese 3-4 Stunden Belastung einfach bei dir sehr gut zu funktionieren, ne? Abschluss meines Podcasts bilden AB-Fragen, 19 Stück. Du musst dich zwischen A oder B entscheiden. Du hast zwei Joker.
Okay, sehr gut. Als Joker kann ich dann auslassen oder beides wählen? Oder dritte Antwort?
Du kannst dir aussuchen, ob du beides wählst oder auslässt.
Okay.
Restaurantbesuch oder Dinner at Home?
Ah, das kommt auf die Situation drauf an, aber ich würde sagen...
Ist das schon dein erster Joker?
Nein, das ist kein Joker. Dinner at home.
Buffet oder à la carte?
Buffet.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Tankstelle.
Bamberg oder Goslar?
Goslar.
Emilia Romana oder Wiesbaden?
Ah, Joker.
Mallorca oder Gran Canaria?
Gran Canaria.
Rolle oder Regenfahrt?
Regenfahrt.
Rennrad oder Zeitfahrrad?
Rennrad.
E-Bike oder gar kein Bike?
E-Bike.
10 Minuten Intervalle oder 1 Kilometer All-Out?
1 Kilometer All-Out.
Laufrekord oder fastest Bike-Split?
Das ist klar, fastest Bike-Split.
Langer Lauf oder Everesting?
Oh ne, also Everesting macht man einmal, also da bleibe ich beim langen Lauf.
Nach Gefühl oder nach Watt?
Watt. Ja, na, ja gut, ich lasse es bei A und B, das könnte ich näher ausführen, aber...
Effizient oder großer Motor?
Großer Motor.
4 oder 6 Zylinder?
4.
Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
Geschwindigkeit.
Verletzt oder Zweiter?
Zweiter.
Kettenöl oder quietschen?
Kettenöl.
Drafting oder Werbung für Brian 13?
Das ist jetzt eine üble Frage. Aber ich habe noch einen Joker, oder?
Ja, hast du.
Okay, nee, da entscheide ich mich gegen beides.
Dann hast du den Joker genutzt.
Ja, gut, dass ich mir den aufgehoben habe.
Ja, ja. Restaurantbesuch oder Dinner at Home? Du hast auch in der Rennwoche das ein oder andere Dinner at Home gemacht. Erzähl doch mal den Zuhörer und Zuhörerinnen, wie du dich da so in der Rennwoche, also was du da für Maßnahmen getroffen hast, um dich zu verpflegen. Wie hast du das denn gemacht? Also es gab ja quasi, wir waren ja in einem Hotel, das ist dann immer ein bisschen schwieriger.
Mhm. Ja, also ich habe mir natürlich auch viel Gedanken gemacht insgesamt, auch mit der USA-Reise, was jetzt Corona etc. angeht. Weil die USA da ja auf jeden Fall kein Vorreiter sind in dem Umgang mit der ganzen Situation. Und da dann auch so ein paar Sachen eben für mich selber dann gesagt, wie ich mit der Situation umgehen will. Und das war halt vor allem, okay, ich bin da eben komplett alleine. Ich habe den Luxus, dass ich jetzt Rennen machen darf, aber und auch in angenehmen Umgebungen trainieren darf. Aber ich werde mich da eben, ich muss eben alleine dadurch, was auch nicht immer einfach ist. Ich werde da auch, habe da auch fast jeden Kontakt dann ja versucht zu vermeiden. Und eben auch das Essen war dann auch eben eine Grundsatzentscheidung, wo ich gesagt habe, ja, ich will da möglichst autark auch sein. Zum einen, dass ich mich selber schütze, aber auch kein so als ja, auch nicht als der
Superspreader.
Ja, Superspreader ist die Frage, ob man das als Triathlet dann überhaupt in einem fremden Land werden könnte, theoretisch, weil man ja da von Haus auf schon sehr auf sich alleine gestellt ist und alleine trainiert und eben viel auch draußen. Aber das ist halt so alles, was dann mit eingeflossen hat. Und da habe ich mir gesagt, ja, ich will aber dann eben, ich mache mein Nötigstes, ich mache mein Training und bin froh, dass ich das machen darf und konzentriere mich aber sonst wirklich aufs Notwendigste und werde eben zu Hause komplett essen. Und ich war in meiner ganzen Zeit, glaube ich, Moment, also vor den Rennen grundsätzlich sowieso nie. Nach dem Ironman Florida war ich, glaube ich, 2-mal Restaurant, wobei das auch Outdoor dann war, wo man gegessen hat. Und sonst auch als Nach-Challenge Daytona dann mal auswärts essen. Und habe mir das eben so auch, ja, das hat mir aber auch gut getan. Also ich koche selber auch eigentlich sehr gerne. Und auf die ursprüngliche Frage zurückgekommen, wie es in der Rennwoche war, da war natürlich dann die Herausforderung, dass ich im Hotelzimmer, dass unsere Hotelzimmer jetzt zwar gut ausgestattet waren, aber jetzt mit Kochmöglichkeiten etc. nichts vorhanden war. Bis dahin hatte ich immer ein kleines Apartment beziehungsweise hatte Küche vorhanden und konnte da ganz normal kochen. Das war dann alles kein Problem. Und da musste ich mir dann noch was überlegen, wie ich es dann in Daytona mache. Da habe ich so einen Elektrokocher habe ich gefunden, den im Walmart, den es dann gab und der eben besonders für Fleisch oder für Fischzubereitung geeignet ist, der eben langsam, ganz langsam kocht und dachte, das probiere ich mal aus, den nehme ich mal mit und habe das zuvor dann auch ausprobiert und habe gedacht, okay, das geht eigentlich ganz gut. Und der Vorteil davon ist auch nochmal, dass es eigentlich kaum irgendwie Rauchentwicklung oder Geruchsentwicklung hatte, was ja im Hotelzimmer dann auch immer nicht so der Hit ist. Und so konnte ich dann da auch vor allem mein Lachs dann in der Rennwoche oder auch mein Fleisch noch kochen und auch ein paar andere Sachen erwärmen. Und ansonsten Frühstück, gut, das ist ja eh kalt, das konnte ich dann auch immer machen. Kühlschrank hatten wir ja auch im Hotel. Und ansonsten kann man in Amerika ja auch sehr gut Lebensmittel einkaufen, wenn man in die richtigen Läden geht. Klar zahlt man da natürlich deutlich mehr als in Deutschland, aber das ist es natürlich dann auch absolut wert, vor allem wenn man eben Rennen macht. Vor allem auch viel über Käse, Nüsse oder Obst, Gemüse, also da eben schon auch versucht, einen guten Mix zu bekommen. Und ja, das hat mir echt auch gut getan. Ein paar Eier hatte ich dann noch in der vorherigen Unkunft am Montag gekocht, um die eben dann auch mitnehmen zu können, weil ich glaube, Eier kochen wäre in dem Slow Cooker jetzt nicht so gut gegangen. Ich konnte meine Nudeln konnte ich dann auch selber kochen. Und so hatte ich eigentlich auch einen noch größeren Fokus auf das Rennen und wusste genau, was ich esse, wann ich esse, wo ich esse, war da von Fahrereien oder auch Wartezeiten dann unabhängig und konnte das für mich machen. Gut, ich musste halt warten, bis dann der Lachs essbar war im Kocher. Wenn du das auch weißt, dass du den halt ungefähr anderthalb Stunden vorher anschalten musst dafür, dass er dann irgendwann fertig ist, dann ist das auch okay. Einmal hatte ich auch vergessen, den Stecker dann einzustecken und dachte schon, der wäre an, aber dann hat es dann doch noch mal ein bisschen länger gedauert. Aber so kann man natürlich dann den Fokus auf die Ernährung noch größer legen und sich aufs Nötigste konzentrieren und auch in Ländern wie USA, wo eine gute Ernährung manchmal schon eine Herausforderung sein kann, kann man da natürlich so einfach umgehen und wenn man möglichst viel selber zubereitet.
Ja, auf jeden Fall hast du dich dann wahrscheinlich in der Rennwoche sehr gesund ernähren können, was bei amerikanischen, egal ob es jetzt ein Restaurant oder irgendeine Form von Fast-Food-Kette ist, meistens ja nicht für 100% aller Lebensmittel, die da verarbeitet werden, zutreffen. Bei mir war es halt so, dass wir zumindest eine Mikrowelle auf dem Zimmer hatten und da lief dann doch viel darüber, dass man in dieser Mikrowelle auch so halbfertigen Reis zubereiten konnte mit auch einer halbfertigen Soße plus Gemüse. Das geht schon. Also das war so quasi dann mein Standard Mittagessen. Aber ich habe dann doch den Luxus genossen, da auch mal was Fertiges zu kaufen, also was nicht was Fertiges zu kaufen, sondern in ein Restaurant zu gehen. Naja, also auf jeden Fall vielen Dank, lieber Andi. Es wurde deutlich länger, als ich mir das vorgenommen habe. Das spricht aber dafür, dass ich es halt auch mega interessant fand. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Bleibt mir noch vielen Dank zu sagen und uns beiden eine gute Off-Season, über die wir keine Zeit mehr hatten zu reden, zu wünschen.
Ja, vielen Dank, dass ich Teil deines Podcasts werden durfte. Und ja, wurde ein bisschen länger auch, als ich gedacht hatte und sonst wie, aber das ist ja immer ein gutes Zeichen. Und wer jetzt noch dabei ist, der ist auf jeden Fall ein treuer Zuhörer.